Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children of all ages, die Mega Verpeilten sind wieder da.
Das konntest du jetzt nicht mehr auf Englisch weitermachen, oder?
Nein, the mega verpeilt.
The mega verpeilt. People are back.
People are back.
Was ist mit meinem Rücken?
Ja, genau. Also, wie man schon hört, der Arne kann nicht still bleiben, muss sich direkt melden. Der Matthias, der auch dabei ist, konnte auch nicht still sein, musste sich melden. Der Einzige, der die Funkdisziplin wahren konnte, war der Markus.
So sieht's nämlich aus.
Die Saarländer sind hervorragend. Die Saarländer sind einfach ein bisschen entspannter bei der Sache.
Yes. Ja, so sehe ich das auch.
Ajo. Nee, wie
war? Ich glaube einfach, er ist maulfaul.
Maulfaul.
Maultaschen.
So, oh, jetzt habe ich Hunger.
Ich habe heute was über Maultaschen, die Firma Burger. Markus, kennst du Burger Maultaschen?
Natürlich gab's vorgestern bei uns noch.
René, kennst du Burger Maultaschen?
Nein.
Ja, ich kenne die auch nicht. Matthias, du kennst die auch nicht, oder?
Natürlich, ich habe die schon sonst wie oft gegessen. Die kommen aber bei uns in den Salat noch drauf.
Weil ich hatte mir hier mit jemandem telefoniert. Er meinte, er macht sich jetzt Burger-Maultaschen. Und ich habe mir halt einen Burger vorgestellt mit Maultaschen.
Nee, die Firma heißt so.
Ist eine Idee. Marktlücke.
Meinst du? Burger.
Ja, warum ist, nicht?
Ich kenne die Firma nicht.
Burger, das sind so grüne Verpackungen.
Nee, hab ich noch nie gesehen.
Bestimmt Marktführer.
Also die Grünen sind die normalen. Es gibt auch noch die Rosanen für die Vegetarischen. Dann gibt es noch die Veganen. Es gibt auch noch die Gemüse. Das, da gibt es einige. Das ist richtig gut.
Glutenfrei sehe ich hier gerade.
Ja.
Frischkäse.
Ja.
Willkommen bei Kasse 4.
Ja, ich bin auch geflecht. Erst war die Puzzle-WM dran in unserer Vorbesprechung.
Die läuft
jetzt immer noch parallel.
Also dritte wenn, Vorrunde. Meine dritte von sechs Vorrunden. Die geht bis Sonntag. Werde.
Also wenn zwischendurch von Matthias Jubelschreie kommen, dann ist es, weil der Tscheche mit dem linken Zeh wie das letzte Puzzleteil eingesetzt hat.
Nee, die Tschechin ist Platz 2 gerade in dieser Vorrunde und der Pole ist auf Platz 3. Aber eine Deutsche hat die Vorrunde gewonnen.
Yes.
Aber das ist alles nicht entscheidend, weil die Top 60 kommen in die Halbfinale.
Gut, jetzt wissen auch alle darüber Bescheid. Und jetzt kommen noch die Maultaschen. Ich bin gespannt, was heute noch alles so auf uns zukommt.
Was ich bei dieser Puzzle-WM gerade noch sehe, die haben alle so einen Ständer, ne, wo sie das Motiv, den Motiv.
Super.
Sind wir jetzt NSFW oder
was? Wo sie den Motivdeckel so einklemmen. Da gibt es ganz verschiedene.
Wie machen die Frauen das denn?
Die hat so ein Holzding. Die hat so ein Holzding, ja.
Leute, jetzt sind wir. René, übernimm mal wieder das Ruder.
Die Dänin hat jetzt auch fertig.
Von Maultaschen zum Ständer. Oh, es wird nicht besser.
René ist wieder da.
Deswegen sollten wir lieber über unser eigentliches Thema sprechen. Über unsere Jugend und wie wir so versaut wurden, mit was wir so versaut wurden.
Aber René ist
wieder da. Fernsehen, Computer, Büchern.
Also. René, ich habe ganz, ganz spannenderweise, ich habe dem Arne ein kleines Soundschnipsel gespielt. Das kann er immer einspielen, damit es dir eine Entscheidungshilfe gibt, wer denn wann was machen soll.
Was? Oh, dann lass doch mal hören.
Ich wollte. Arne, nee. So weit sind wir doch noch gar nicht. Ich wollte noch. Es ist ja was passiert, was uns ja quasi auch noch so ein bisschen tangiert. Das hatten wir auch gerade im Vorgespräch, ne? Weil eigentlich, es ist ja auch noch, nicht nur René ist wieder back, sondern Stefan Raab ist ja auch wieder back, ne? Der hat ja auch noch so die 90er gestriffen. Eigentlich hat er die 90er dominiert, aber so, das ist ja auch noch so ein Thema. Vielleicht, ob wir das vielleicht nochmal kurz anreißen. Der ist ja jetzt wieder da. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass euch das, glaube ich, nicht so gerade sehr interessiert hat. Aber war das für euch in den 90ern ein Thema?
Stefan Raab.
Mhm.
Ja. Weil der war ja damals bei Viva, war ja sein erster, ja, zumindest öffentlicher Auftritt immer als Moderator.
Mhm.
bei Viva Vision.
Genau.
Und das war, wenn man es so sieht, schon der Ursprung oder die Ursprungsfassung von TV Total.
Ja.
Also ich gestehe, das erste Mal, was ich Stefan Raab mitbekommen habe, war, als er diesen tollen Hit hatte, Bertie Vogts.
Oh ja.
Das war ja auch noch zu Viva-Zeiten, genau.
Genau.
Ja, aber Viva habe ich nie geguckt, weil ich habe vorher MTV geguckt und dann war ich irgendwann aus dem Alter gefühlt raus.
Ja, aber
Mir ähnlich, ja.
Er ist ja dennoch zu, also ich wollte nur mal wissen, ob der irgendwie für euch so eine Bedeutung hatte, aber
Also ich fand den schon gut, aber dann eher zu ProSieben-Zeiten, weil, ja, wie gesagt, Viva habe ich auch nie, also nicht, dass ich es nicht geguckt hätte, aber ich war eher ein MTV-Kind. Und als er dann aber mit TV Total einmal die Woche kam, da war es cool. Mhm. Und ja, wie dann der Sellout losging und wir machen das Ding täglich, ja, dann ist es halt wie immer so, wenn du irgendwie was übertreibst, dann ja, verliert es auch irgendwann seinen Reiz. Naja, na klar, kam dann irgendwann mal so der Maschendrahtzaun und der ganze Kram natürlich, aber ja.
Naja, dieses Tägliche ist halt immer noch so diese deutsche Suche nach dem Late-Night-Format,
ja,
was ja halt Harald Schmidt lange bekleidet hat. Und dann halt ja irgendwie nicht mehr. Und dann haben halt alle Sender irgendwie so den neuesten Late-Nighter versucht zu finden. Und dann ist es halt mehr oder weniger dann irgendwie der Stefan Raab denn geworden, denn halt mit TV Total. Ich weiß, ob ihr das auf dem Schirm habt. Ich meine, Anke Engelke hatte ja auch mal eine kurzfristige Late-Night-Show, die ja, grandios gegen die Wand gefahren ist und solche Sachen. Also,
sie war auch die falsche dafür.
Aber Late-Night funktioniert halt einfach nicht in Deutschland. Also ich hatte neulich irgendwie bei Medien-Coup gehört oder irgendein anderer Podcast, haben sie gesagt, ja, es gibt eine deutsche Late-Night, aber jeden Tag ein anderer Sender. So, du hast halt hier eine Late-Night-Sendung, dann hast du da eine Late-Night-Sendung, aber die sind dann ja über die Woche verstreut und dann hast du halt, kannst du jeden Tag Late-Night haben, aber halt jedes Mal mit einem anderen Sender. So, hier, Pierre M. Krause, Markus, das ist ja so deine Region da schon wieder so ein bisschen, ne? Der hatte ja auch die Late Night, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, ne? Die lief aber auch irgendwie, glaube ich, 15 Jahre oder sowas.
Ja, die lief relativ lange, ja.
Ja, ja, genau. Und solche Sachen. Aber
was ich von Raab halt an sich immer gut fand, aber auch anfangs, weil es dann auch irgendwann Überhand nahm und nicht mehr so wirklich lustig war, die ganzen Events, die er dann hatte hier, so mit VOG-WM und der ganze Kram. Aber ja, dann kam dann das noch und das noch und irgendwann haben sie dann, war doch irgendwas auf Bowlingschuhen, Eishockey spielen oder sowas.
Das gab's wieder, das hast du doch bestimmt gesehen, auf Bowlingschuhen ja, Football spielen, das hast du doch bestimmt gesehen.
Wobei natürlich auch dieses Konzept dieser VOG-WM war ja schon so bekloppt und ist so durchgestartet, das fand ich schon sehr genial und einzigartig damals.
Naja, es ist ja aus Wetten, dass geboren.
Genau. Ne? Alleine diesen Wetteinsatz zu bieten, war schon
irre. Aber ich glaube schon, dass halt so ein Schlag den Raab, so in seiner Hochzeit, wo es wirklich Schlag den Raab war, so der Nachfolger von Wetten, dass einfach war. So da, dieses Lagerfeuerfernsehen, weißt du? So alle kommen da zusammen. Meine Eltern haben auch Schlag den Raab geguckt. Das ist, jetzt sind wir zwar in den 2000ern oder 2010ern so, aber das war halt so, ja, das war halt so immer noch dieses, alle reden am Montag drüber.
Und es hat ja auch so genauso lang gedauert, wie Wetten, dass früher.
Ja, das ist doppelt so lang. Aber da war es ja auch egal, weil der ganze Sender sich darauf eingestellt hat und einfach die Sendung, die danach kam, hat keinen interessiert, sondern die hatten einfach so viel Zeit, wie sie halt brauchten. Was ja eigentlich
auch. Sportstudio hinten dran. Aber ich würde fast vermuten, dass ich keine Schlag den Raab-Folge wirklich fertig geschaut habe, weil es ja unsäglich nervend ist mit dieser Werbung.
Oh, ja, das wurde aber nach hinten raus werden die denn weniger tatsächlich. Das ist jetzt gerade, ich gucke immer gerne hier, wer steht mir die Show? Die kommt jetzt auch immer sonntags an. Am Anfang der Sendung kommt ganz viel Werbung und ab der Mitte wird es sehr viel weniger und dann denkst du dir so, oh, ich will jetzt aber gleich ins Bett gehen, weil ja die Sendungen ja auch alle viel zu lang immer sind. Die gehen ja bis 23:30, das ist ja für normale Arbeitnehmer ja irgendwie nicht. Und dann denke ich mir mal, ja, bis zur nächsten Werbung. Und dann kommt dann einfach keine Werbung mehr, irgendwie die halbe Sendung. Ist dann auch immer sehr lustig. Ja.
Gut, die merken wahrscheinlich ja auch, wann ihnen die Leute abspringen.
Ja, richtig, genau, klar. das ist richtig. Wenn die merken, okay, um 21:45 gehen dann einfach alle ins Bett, dann machen wir halt vorher die ganze Werbung noch irgendwie rein.
Also das erinnert mich daran, als ich einmal auf ProSieben gesehen hatte, wenn der Postmann zweimal klingelt. Das war noch zu einer Zeit, wo die Sender nur einmal pro Film unterbrechen durften für Werbung. Und der Film lief, ich würde jetzt lügen wollen, 3, 4, 5, maximal 10 Minuten. Und dann gab es 20 Minuten Werbung und dann gab es den ganzen Rest des Films.
So ungefähr, ja. Genau. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Werbung, es gab ja dann irgendwann mal diese DDR, also, das wisst ihr nicht, aber irgendwann haben ja DDR1, die wurden ja dann irgendwie umfirmiert, der Fernsehsender, und dann durften die dann auch irgendwann Werbung spielen und die durften dann sogar nach 20 Uhr Werbung spielen und da habe ich mich irgendwie gefreut drauf, dass die mal nach 20 Uhr Werbung machen dürfen. Weil ARD und ZDF
Crazy
dürfen...
Guy.
Weil ARD und ZDF dürfen ja nach 20 ja. Uhr keine Werbung mehr senden.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Aber da fragst du dich auch so, das kannst du den Kindern halt auch irgendwie nicht vermitteln. Naja.
Ja.
Gut, jetzt gucken wir, Stefan Raab ist wieder da, jetzt warten wir noch auf Michael Schumacher, aber der Witz kam vorhin nicht so gut an, habe ich gemerkt.
Mm-mm.
Ja. Siehst du, ist er auch, ja, egal. Guti.
Ja.
So, dann. Jetzt will ich aber wissen, was Matthias dir an Soundschnipsel geschickt hat.
Dann soll ich das jetzt spielen?
Du kannst es auch vorpfeifen.
Piep. Fertig.
Ja, spiel ruhig ab.
Hervorragend.
So, jetzt hast du ja aufgeschrieben gehabt, was bei Kopf passiert.
Genau. Und da wir das Rätsel hinauszögern wollen, fängt nicht der Matthias an, sondern der Arne.
Na, ich?
Ja.
Ich habe ja heute, was hatte ich heute, wie heißt das Oberthema jetzt ganz genau? Ist jetzt ganz, nicht ganz unwichtig.
Buch.
Was denn?
Dieser komplizierte Begriff. Wie hieß es nochmal? Lass mich überlegen.
Buch.
Irgendwas mit Bäumen war es.
Ja, irgendwas mit Bäumen ist ein gutes Stichwort. Das ist genau die Überleitung, die ich jetzt haben wollte. Jetzt, ob die abgesprochen ist. Ich möchte nämlich über kein Buch reden, sondern aber über, wie sagt René immer, tote bedruckte Bäume. Ich würde mal gerne euch abfragen, was für Zeitschriften habt ihr gelesen?
Damals?
Ja. Kannst auch heute noch sagen, aber es ist
Amiga Joker? Mhm.
Ja, die Amiga Joker hatte ich auch.
Also das ist jetzt das Thema, was ich mitgebracht habe. Also wir quatschen jetzt einfach mal über Zeitschriften, was ihr jetzt da so, was ihr
Spektrum
da so.
Das der Wissenschaften?
Ja,
WWF-Magazin?
Langsam, vielleicht machen wir das mal so nacheinander und so ein bisschen gebündelt. So. René hat gerade den Amiga Joker gesagt. Den hat immer mein Kumpel gelesen. Ich fand den immer ein bisschen merkwürdig. Ich habe nämlich die Amiga
den
Games.
Kumpel?
Den Kumpel? Nee. nee, aber der hatte immer den Amiga Joker zu Hause. Und ich habe immer die Amiga Games gelesen.
Ja, du warst das. Du warst das.
Disk und Mac. Mit einer Diskette vorne drauf. Das hatte der Joker, glaube ich, nicht, oder?
Nee.
Aber der Joker hatte die witzigeren Rezensionen. Die bessere April-Ausgabe.
Ich fand dieses Amiga, diesen Joker fand ich so hässlich. Oh, Alter. Welcher Verlag war das? Wisst ihr das? Nee, ne?
Nee.
Das kann man noch rauskriegen, bestimmt online.
Also, ich habe Amiga Games gelesen. Die ist ja bei Computec erschienen.
So, Amiga Herausgeber Michael Leibner, Joker Verlag.
Oh ja. Gab ja auch PC Joker, gab es glaube ich auch, ne, oder?
Ja, die hatten auch noch PC Joker und Nintendo Joker und ich weiß nicht, was alles.
Aber erst später.
Ja.
Genau, ich habe halt die Amiga Games gelesen. Erstausgabe war Oktober 92 und hat es bis Dezember 96 geschafft. Irgendwann, ja, Amiga ist dann halt ja gestorben. Mehr oder weniger und dann hat sich wahrscheinlich einfach gesagt, so, ey, es lohnt sich hier nicht mehr irgendeine Zeitung rauszubringen. Und dann bin ich halt dann gewechselt zu PC Games, natürlich. Also ich bin dann halt im Haus geblieben. Und halt auch noch GameStar kam ja auch. Ach, ich weiß gar nicht, wann die GameStar raus. Wenn die GameStar gestartet ist im August 97. Von dem Jörg Langer. Den wir ja auch schon beim Bretterwissern ja mal zu Gast hatten. Das war ja verrückt. Das war so Computer, also Computerzeitschriften. Aber eigentlich hätte ich jetzt bei euch von einem, mit einer anderen Zeitung gerechnet.
Ich habe damals sehr, sehr viel, als es noch der Feuerstein rausgebracht hatte, Mad Magazine gelesen.
Das sowieso.
Das habe ich nie gesehen. Also bei uns auf dem Dorf ja, soll man sowas
sehen. Ich hab, glaube ich, noch irgendwie 100 Ausgaben davon bei mir im Keller liegen.
Sind die was wert?
Ich vermute nicht.
Mad Magazine, wann? Aus den 90ern?
Ja, also tatsächlich späte 80er bis frühe 90er. Solange, bis er gesagt hat, jetzt macht das nicht mehr.
10-mal die Bravo-Zeitschrift von 92 kriegst du für 50 Euro bei.
Aha. Aber Mad habe ich auch nie gelesen.
Ich habe mal das. Mad war super.
Das Mad Monopoly, nee, welches? Es gab doch so ein Mad-Spiel, oder?
Ja, es gibt das ein Mad-Spiel und ein Mad-Kartenspiel.
Das Mad-Kartenspiel
habe ich auch noch.
Ich glaube, ich habe die beide gespielt, ja. Wenn du natürlich. Alfred J. Neumann bist, gewinnst du.
Alfred E. Neumann.
Ja, was Alfred E. Neumann.
Wenn du jetzt fragst, wofür das E steht, dann bist du dafür noch nicht bereit.
Ja. Markus, hast du auch
was? Mit Kartenspiel habe ich auch noch, mit den zu toll und wollig Karten.
Ja.
Zu was? Was?
Zu toll und wollig.
Zu toll und wollig.
Zu toll sind quasi die Umtauscher. Also ich wechsle die Farbe.
Farbwechsler.
Kart, wie heißt
es? Und zu toll und wollig waren die, wo du auch noch ziehen musstest.
Ja, genau.
Ist ja auch nur ein Uno-Klon gewesen.
Ja, aber ein geiler.
Das stimmt.
Wie sucht man denn bei Boardgame Geek nach diesem Spiel?
Wahrscheinlich, indem du Mad eingibst?
Ja. Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so spannend, glaube ich. Nein. Markus, hast du irgendwie computerspielmäßig oder irgendwie sowas da?
Tatsächlich habe ich, also ich habe ja selbst keinen Rechner gehabt. Ich war immer bei meinem Freund Thorsten. Und da der anfangs einen 64er hatte, später einen 128er und ganz viel später einen Amiga und dann einen PC, habe ich dort ab und an in der 64er geblättert.
Dieses 64er-Projekt, was gerade läuft, kennst du auch, oder?
Nein.
Es gibt diese 64er, die Zeitschrift hatte jetzt ja irgendwie Geburtstag. Und auf irgendeiner Webseite, die man durch Googlen wahrscheinlich gleich schnell herausfindet, wird in gleichen zeitlichen Abständen immer eine neue 64er veröffentlicht.
Okay.
Also quasi
sehr cool.
Immer, weiß ich nicht, 40 Jahre vorwärts oder irgendwie sowas, werden die dann irgendwie veröffentlicht.
Was ja. Und auch da waren halt auf jeden Fall immer diese abtippbaren Programme dann drin, ne?
Mhm.
In Basic oder was das war.
Die waren auch im wie hieß denn das Ding von Markt und Technik?
Powerplay? Nee, Happy Computer?
Ja, Happy Computer? Boah, ich guck mal nach, erzähl du mal weiter so lange.
Ja, und aber genau die genannten gab es dann halt auch immer so mal einzeln bei irgendeinem Freund rumfliegen. Ne? Also mal eine Happy Computer, mal eine Powerplay und so weiter.
ASM nicht vergessen.
Sagt mir jetzt nichts. Ja, oh, genau, so sieht das 64er aus.
ASM fand ich immer furchtbar. Die hatten, boah.
Die hatten die besten Rezensionen.
Ja, aber der Arzt, der war immer so, nee. War gar nicht gut, fand ich.
Das war nix.
Das war nix.
Später dann halt auch PC Games und GameStar, ne?
Mhm.
PC Games fand ich vom Layout her immer geiler. Aber die GameStar war inhaltlich irgendwie runder. Aber das haben wir dann oft so gelöst, dass jeder sich eine davon gekauft hat und dann ging's. Dann hat man halt getauscht.
Aber ich habe immer noch mit einer anderen Zeitschrift bei euch jetzt gerechnet.
Ja, wenn es kein Computer ist, die Bravo natürlich und die Mickey Maus.
Mhm. Ups, oh, hatte ich nur selten. Die Mickey Maus war aber eher 70er bei mir.
Ja, nee, 80er war das bei mir.
Ja, in den 70ern konnte ich noch nicht lesen.
Das muss man ja bei Yps. Willst du Yps hören?
Yps wollte ich eigentlich hören, ja. Ich wollte eigentlich eure Yps-Geschichten.
Die Flohkiste?
Was, die Flohkiste?
Gab es die bei euch?
Die Urzeitkrebse?
Urzeitkrebse.
Also,
nee, die Flohkiste war eine eigene Zeitschrift.
Die Flohkiste? Was?
Ich glaube, die konnte man in der Grundschule abonnieren. Also in der Grundschule konnte man zwei Sachen quasi abonnieren. Das eine war die Schulmilch.
Ja, das ist, ja.
Ne? Dass du in der Pause halt ein milchhaltiges Getränk bekamst. Anfangs gab es nur Milch und Kakao und später dann hier Bananenmilch, Erdbeermilch und so ein Kram. Und das andere war die Flohkiste. Und wenn du dann, vermutlich dritte, vierte Klasse, gab es dann nur noch den Floh.
Die Schul- und Jugendzeitschriften Flohkiste, /Floh, erschienen mehr als 4 Jahrzehnte bis 2018.
Ja, da siehst du mal.
Die wurden
hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay.
Es geht da um die rechtliche Lehrerinnen und Lehrer sollen nicht mehr empfehlen. In einer Stellungnahme zur rechtlichen Situation bezüglich Färbung in Schulen schloss sich der Verband in seiner Zeitschrift Bayerische Schule seinen Lehrerinnen und Lehrern jedoch unter anderem auch den Hinweis zu geben, nicht in Frage kommt. Es wurde dann als Werbung irgendwie.
Okay.
Okay, nie was von gehört.
Gibt's nicht.
Gibt's
doch, nicht.
Die war gibt's auf der
beiden Seiten. Populär bei uns.
Stiftung
Lesen. Was gibt's denn als nächstes jetzt? Knacks?
Nee, ich wollte jetzt erstmal, lass uns doch noch mal kurz, also Mickey Maus und Yps, das habe ich immer nur bei Freunden gelesen. Also ich habe wirklich so als in den 80ern gar keine Zeitschriften irgendwie gehabt.
Ach doch, Mickey Maus musste schon. Und natürlich lustige Taschenbücher, ne, ist klar.
Auch nicht, das hatte mein Bruder irgendwann mal.
Asterix.
Lucky Luke Hefte, aber das würde ich jetzt noch nicht zur
Zeitschrift. Aber das sind jetzt nicht mehr Zeitschriften. Nee.
Genau, da Lucky Luke, das hebe ich mir nochmal auf für meine nächste Runde. ich meine nächste Buch-Literaturrunde wieder umschiffe. Aber halt, Mickey Maus gibt es auch immer noch, oder?
Ja.
Ja.
Seit 1951, das ist halt schon krass, finde ich.
Mhm. Aber die Donald-Geschichten waren immer die besten.
So, aber ihr wolltet ja, ich wollte eigentlich ja Yps hören von euch.
Ja.
Yps.
Konnte ja auch nie was mit anfangen. Fand ich immer doof.
Oh, ich kenne sogar noch einige Namen der Charaktere. Es gab Herkules und Piff.
Genau.
Das war der Hund und die Katze.
Ich fand den immer mit diesem komischen karierten Muster, den fand ich immer ganz creepy, der so ganz komisch gezeichnet war.
Das Tolle an Yps fand ich immer, dass es halt wirklich eine bunte Mischung von Cartoons war. Du hast auch einen Lucky Luke-Comic drin gehabt und einen Asterix-Comic und irgendwelche eigenen Charaktere und so. Und dadurch war das eine richtig gute bunte Mischung. Und das hat es irgendwie angenehmer gemacht als Mickey Mouse, wo immer nur dieselben Charaktere drin waren.
Da war auch, glaube ich, immer Is No Good drin, ne?
Is No Good war auch ab und zu drin, ja.
Den habe ich ja damals nicht verstanden. Fand ich nicht witzig. Den habe ich nicht
verstanden. Mein Lieblingsausschnitt aus einem Is No Good ist da, wo der Kalif zu dem Foltermensch kommt und sagt, was machen Sie da? Ich hacke ihm die rechte Hand ab, weil wir ihn beim Clown erwischt haben. Da sagt sie, das ist aber überhaupt nicht menschlich. Und dann hieß es, doch, das ist sehr menschlich, weil Tiere tun sowas nicht. Ja, dann hackt ihm wenigstens die linke Hand ab. Und dann schrie der Typ, nein, ich bin Linkshänder. Das war Is No Good.
Man hätte wohl dabei sein müssen.
Ja, klar. Man will halt Kalif sein anstelle des Kalifen.
Was glaubt ihr denn? Also, Yps hat ja auch so eine bewegte Vergangenheit. Was glaubt ihr denn, von wann bis wann die ursprünglich erschienen ist?
Bis in die frühen 90er, würde ich behaupten wollen.
Ich hätte 89 getippt.
Also, gestartet sind die 1975.
Boah, das ist früh.
Und die letzte erschien im Jahr 2000.
War doch so lang.
Ja. Okay.
Aber es gab ja auch mal eine Neuauflage davon, ne?
Richtig, es gab 2005 gab es eine Testausgabe und 2006 gab es dann erstmal drei weitere Ausgaben nochmal für Kinder.
Mit Urzeitkrebsen, oder?
Ich glaube, das weiß ich jetzt nicht.
Ich meine auch, ja. Weil das ja so der große Mythos des Yps-Heftes ist.
Von 2000.
Wenn du zu jemandem Yps sagst, dann ist ja immer der Urzeitkrebs dabei.
Oder der Solarzeppelin.
Oder der Solarzeppelin, genau.
Oder das Zelt. Wie war das, dieses komische Zelt?
Ich hatte einen Solargrill. Ich wäre verhungert, wenn es das einzige Gerät gewesen wäre.
Du hast dich einfach nur nicht ausreichend bemüht.
Also von März 13 bis September 17 wurde es 6-mal jährlich herausgegeben. Und im August 22 erschien nach fast 5 Jahren die einmalige Ausgabe 1283.
Das sind eine Menge.
Ja. 2000, gibt es hier noch ein paar.
Aber am Ende war das ja nicht mehr das alte Yps, da war es jetzt dann irgendwie für die Erwachsenen, die damals Yps gelesen haben und jetzt einfach total genau. Spannend wieder Yps kaufen wollen.
Es gab halt Erwachsenenversionen und es gab halt Kinderversionen in den Relaunch so ein bisschen. Die Geldmaschine gab es auch, geil, ne?
Ja, das auf der einen Seite Papier reingelegt, auf der anderen Seite kam ein 5-Euro-Schein raus oder 5-Mark-Schein.
Oh, was würde... Aber das Zeug war ja nie geil.
Ja, aber ehrlich,
natürlich nicht.
Warst du mal mit deinen Kindern irgendwie in einem Supermarkt, wo es auch Zeitschriften
das
gab?
Ist, oh, René.
Das ist genau dasselbe. Es ist nur noch mehr Plastik und alles Mögliche. Aber die Kinder oder meine Kinder zumindest, oh, darf ich mir eine Zeitung holen? Ja. Mhm. Oh, dann hole ich mir das und das. Da ist, weiß ich nicht, ein Schminktischchen dabei oder ein Bild zum Ausmalen hast du nicht gesehen oder irgendwas. Das Heft wurde nie gelesen.
Das ist richtig,
die,
ja.
Genau. Die waren dann sofort, wir haben wenigstens immer noch die Yps-Hefte gelesen.
Das stimmt. Das ist richtig, ja. Ja, das Thema, ja, also mit diesem Plastikzeug, da gab es ja nichts anderes. Also.
Richtig, so war es aber.
Ja, wir hatten ja nichts.
Und jetzt hast du halt diese ganzen, ja, René hat halt 2 Töchter. Also ich habe ja wenigstens einen Jungen, der dann sich irgendwie cooles Zeug wenigstens aussuchen
kann. Der dann auch mal das Star Wars-Heft haben will.
Ne? Oh, Stereotypen.
Ja, rosa, irgendwie so ein rosa Schwingspiegel brauche ich jetzt nicht. Also,
wenn er so. Also ich erinnere noch mal dran, ich habe, als ich 2004 bei Upper Deck angefangen habe, da hatten wir einen TCG für Mädchen rausgebracht. Und das war in einer Blechbrotbüchse, so richtig so zum Tragen. Und da waren Karten dabei mit Schminke und Parfum und den ganzen Kram, weil wir wussten, wer die Zielgruppe ist.
Hat es sich verkauft?
Es hat sich verkauft. Ob es gespielt wurde? Ich bezweifle.
Das ist ja egal.
Ja.
Ja, der Kleine hat jetzt auch wieder zum Geburtstag irgendwie Pokémon-Karten gekriegt. Ich sage, du musst die nicht nur sammeln, du musst sie mal spielen. Ja. Ja, weiß nicht, wie das geht. Ich sage, da müssen wir es mal angehen, weil das ist immer noch so in seiner Schule gerade immer noch so ein Ding wieder. Pokémon-Karten. Aber spielt natürlich keiner.
Aber Sammeln ist ja durchaus legitim.
Ja.
Oder? Als genau. Eigenes Hobby.
Genau. So, also Mickey Mouse hatten wir, Yps hatten wir, ein bisschen Computerzeitschriften. Markus hat vorhin die Bravo noch.
Ja, klar. Muss, ne?
Was? Muss?
Muss. Bravo ist ein Muss.
Ich habe auch hier im Haus noch mal gefragt. Meine Frau. Ich sage, was hast du denn so gelesen? Ratet mal, was da als Antwort kam.
Der Hobbygärtner?
Markus, was hast du gesagt?
Wendy.
Ja, richtig, ganz genau. Richtig geil.
Natürlich.
Richtig klassisch. Ich habe die Wendy gelesen.
Okay.
Ja, damit ich hier wieder die weiblichen Zuhörer jetzt wieder reinkriege. Ne?
Ja.
Und er meinte sich, ja, die Popcorn gab es ja auch noch.
Richtig, die war aber nicht so gut.
Stimmt.
Wie die Bravo.
Die Popcorn.
Gibt's die noch? Weiß ich gar nicht.
Puh. Nö.
Und dann meinte sie halt irgendwann, hat sie den Switch gemacht auf irgendwelche Mädchenzeitschriften. Da wusste ich dann aber auch nicht,
okay,
welche das denn.
Gut, ich habe dann irgendwann den Switch auf den Metal Hammer gemacht, ne?
Oder Bravo zum Metal Hammer.
Ja.
Aber geht man nicht zwischen Bravo und Metal Hammer noch durch den Playboy?
Das ist ja kann man ja parallel betreiben.
Ich war gar nicht so in Interviews interessiert.
Muss man ja lesen. So, Matthias hatte vorhin auch noch ein paar Zeitschriften. Hattest du noch irgendwelche?
Spektrum der Wissenschaft.
Spektrum der Wissenschaft.
Ah. Oder kenne ich noch das PM-Magazin?
Ja, ich wollte ich gerade sagen, ein Freund von mir hatte das im Abo, PM-Magazin, und da haben wir uns gerne mal das Logical-Sonderheft gekauft.
Oh, davon habe ich irgendwie 100 Stück oder so gekauft gehabt, bis ich dann irgendwann feststellte, jetzt kommen sie schneller raus, als ich sie lösen kann.
Und das WWE-Magazin oder WWF-Magazin damals noch.
Ja, bei Montanus aktuell, irgendwo habe ich die Geschichte mal erzählt.
Ja.
Da lag das. Hochglanzheft war das.
Was ich auch noch hatte, das geht jetzt noch in Richtung, naja, Bücher. Ihr kennt doch diese Zeitschriften, wo man was mit sammelt oder wo man dann sagt, hier in 500 Ausgaben habt ihr euren VW Käfer zusammengebaut.
Ja. Oh Gott. Habe ich nie gekauft.
Aber es gab die neue Enzyklopädie des Wissens. Ja? Was denn? Das war so ein.
Ich muss nur gerade an eine Friends-Folge denken, in der Penn Jillette mitspielt, also der Magier. Und der ist Vertreter für so eine Enzyklopädie und er verkauft Joey Tribbiani für $50, weil mehr hat er nicht, den Band T oder sowas. Und ab dem Zeitpunkt spricht Joey nur noch kluge Wörter mit T.
Also, es gab die neue Enzyklopädie des Wissens. Das war auch so eine Geschichte. Das erste Heft war sehr billig, irgendwie 3 Mark oder sowas. Das hatte ich dann irgendwie gekauft. Und dann erschienen... ich glaube, im 2-Wochen-Rhythmus erschienen weitere Bände und meine Mutter hat mir jedes Mal das neue Heft, die waren so groß wie so ein Was-ist-was-Buch, weißt du? So, ich weiß nicht, wie viele Seiten da drin sind, 100 Seiten oder was, so A4-mäßig. Und da hat sie dann jedes Mal hat sie denn da so ein Buch gekauft. Die haben mir, glaube ich, 12 Mark gekostet, eins.
Ui.
Es waren 52 Stück am Ende.
Wow. Okay.
Die hatte ich denn auch sogar. Also ich hatte das dann komplett. Ich habe das sogar zweimal umgezogen, das ganze Konvolut. Aber jetzt habe ich das nicht mehr, weil ist natürlich auch alles veraltet und sowas. Aber das war ja wirklich, das war dann bei uns im Dorfladen. Hatte sie das denn immer, musste das denn immer mitbestellt werden, damit sie das denn mitnehmen konnte. Ja, ist einfach krass viel Geld auch einfach so. Na klar, du hast es ja nicht gemerkt, weil es irgendwie, oder alle 3 Wochen oder einmal im Monat, ich weiß gar nicht, wie der Rhythmus war. Ich glaube, alle 2 Wochen. Und dann gab es
ja irgend sowas habe ich auch mal angefangen, aber bei weitem nicht fertig gemacht. Das gab es ja dann mal eine Zeit lang für alles. Also irgendwelche Kriegsschiffe, Münzsammlungen. Mhm. Halt, wie gesagt, am Schluss kommt der VW Käfer raus, ne, in Lebensgröße oder sowas. Irgendwas.
Aber jetzt reden wir nicht vom Bravo-Starschnitt, oder?
Nee. Da, das war quasi wie ein Yps-Heft, aber halt auf ein Thema. Und wenn du dir dann die Gorsch Fock zusammengebastelt hast, dann war das, ja, die Strebe, die alles zusammenhält. Keine Ahnung, wie auch immer. Die
wurde ja nicht geliefert.
Da musst du dann halt ja noch immer ein bisschen Kontext dazu. Aber ich weiß nicht mehr, was ich damals angefangen hatte. Oha.
Ja.
Also, mein innerer Monk hat aber mit dem Bild, das du da gerade gepostet hast, echt ein Problem.
Von René oder was?
Nee, das, was du gepostet hast, Arne.
Ach so, weil das so irgendwie versetzt ist oder was?
Ja, weil zwischen von Band 30 zu Band 31 ändert sich der Buchrücken.
Ja, weil das denn, am Anfang waren diese Bücher, bis Band 30 war das so themenbezogen, alles. Und dann ging das halt in so ein Atlas-Lexikon-mäßig über. Deswegen, die ersten Bücher waren halt super spannend. Da gab es immer ein spannendes Thema da drin in diesem Enzyklopädie des Wissens, um die Hörer wieder reinzuholen. Da waren die immer so ein bisschen themengebunden und dann gab es nur noch ein Lexikon. Das ist dann halt langweilig, wenn du dir als Kind dann irgendwie von L bis M dir irgendwas angucken sollst. Das ist halt langweilig. Und die letzte Ausgabe ist ja nur so ein Gesamtindex.
Ja, das ist. Also die Bilder vielleicht einfach mal auch in die Shownotes packen oder so. Oder als Kapitel
mal. Ja, ich setz mal hier das in die Shownotes.
Ja, ich habe noch ein ganz wichtiges Comic damals gelesen.
Aber ich wollte. Sekunde. Und dann war meine Mutter ja weiterhin versessen, irgendwie so dem Brockhaus und sowas. Und da kam dann auch mal so ein Brockhaus-Vertreter bei uns nach Hause. Der wollte dann irgendwie so die neue Ausgabe irgendwie verkaufen. Da gab es dann so eine technische Neuerung in dieser Präsentation, die der Vertreter da irgendwie präsentierte. Der hatte denn, oder in dem Brockhaus waren denn so Schallplatten drinne, so Plastikscheiben, und da konntest du dann so ein Abspielgerät draufsetzen, und da konntest du dann so Tonschnipsel dir anhören.
Waren das so lapprige Quadrate, die halt auf dem Plattenspieler liefen?
Ja,
du setzt so ein Gerät drauf auf diese Seite quasi. Da war halt so ein Plastik mit reingeheftet oder drauf oder irgendwo in diesem Umschlag. Und dann konntest du halt so einen handgroßen Plattenspieler so draufsetzen.
Hat sich durchgesetzt, oder?
Wurde von Encarta abgelöst.
Nee, weil ich weiß, dass ich sowas mal hatte, wo dann tatsächlich so eine quadratische, es war irgendwie so eine Gummi-Plastik-Mischung, das konntest du dann mit einem Loch in der Mitte und Rillen drauf halt, das legst du auf deinen Plattenspieler, dann konntest du das tatsächlich abspielen und es funktionierte. Ne? Mhm. Also das war irgendwie so eine, ja, halt keine Vinylplatte und von der Qualität her auch nicht so gut, aber es hat funktioniert und du konntest das halt in so einem Heft dazu machen.
Ja, das hatte ich bei, ich glaube, es war ein Mickey-Maus-Heft, da war das dabei. Und da war der Didi Hadaford-Witz hier mit einer Flasche Pommes drauf.
Okay. Palüm, palüm, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Genau, palüm, palüm. Haben Sie denn eine Flasche dabei?
Genau dieser.
Ja, und dann sollten wir diesen Brockhaus, und dann haben wir, sollte dieser Brockhaus, die haben ja damals auch unglaublich viel Geld gekostet, ne? Die haben ja irgendwie, wenn du so einen großen Brockhaus, ich gucke gerade irgendwie so, ja, bist ja irgendwie so vierstelligen Betrag einfach auch los.
Hat sich nicht. Aber dann hast du das ganze Wissen der Welt im Regal stehen.
Das ist richtig. Ja, wir haben, meine Eltern haben noch so einen Brockhaus rumstehen. Ich glaube, der ist aus Mitte der 70er. Da müsste man auch mal drin rumblättern.
Das ist alles drin. Ist
bestimmt auch sehr interessant, was dort.
Und man fragt sich echt tatsächlich, das ist ja ganz schön, dass das da so damals so war, aber hat da wirklich jemals jemand was nachgeschaut?
Hat man da sein
oder Wert? Oder stand der einfach nur im Regal nach dem Motto, wir sind intelligent, wir haben ein Brockhaus?
Ja, ab und zu hast du da vielleicht mal was reingeguckt, aber du hast da nicht, glaube ich, nicht irgendwie 1000 D-Mark oder 2000 Mark an Wert rausgeholt, so, weißt du? Das war halt.
Also, ich glaube das nicht. Genau wie meine Eltern hatten irgendwie so die gesammelten Werke von Goethe. Hm. Die haben, glaube ich, nie ein Buch davon gelesen, aber es sah schick im Regal aus.
So, René, du hattest noch einen Comic.
Genau. Ein Comic, und zwar Garfield. Ganz, ganz wichtig.
Da hatte ich ein Spiel von, aber wie das ging, weiß ich nicht.
Und mal, wo ich mich jetzt noch daran erinnert habe, meine allererste tatsächliche Zeitschrift und das sogar im Abo war der Tierfreund.
Ah ja,
den gab's. Und ich kenne nur den kleinen Tierfreund, aber das ist hier so eine FFN-Geschichte. Das war so eine Kalko,
also
Radio FFN, die haben ja so Comedy-Programme oder Kalko für den kleinen Tierfreund.
Nee, der ist damit nicht. Es war tatsächlich eine Zeitung, also eine Zeitschrift. Und wenn ich mich recht erinnere, war das damals sogar so, wie gesagt, wo kommst du normalerweise an so ein Abo her? Und das lief über die Schule.
Ja, ja, das ist ja das, was bei diesem Flo-Zirkus, nee, wie hieß die Zeitung? Mhm.
Kiste, Flo-Kiste.
Dass das alles über die Schule vermarktet wurde, stellenweise, wurde auch so da so.
Und dann denkst du, okay, die Schule hat dann den Kindern diese Probehefte weitergeleitet und dann hast du dieses Abo abgeschlossen.
Ja, was
und dann kam irgendwie alle zwei Monate kam dann so ein Tiermagazin nach Hause geflattert.
Das hatten sie aber bei uns im Kindergarten auch noch. Da wurden auch immer noch mal so Hefte verteilt, wo man dann irgendwelche Bücher bestellen konnte. Und dann hast du die Diskussion mit den Kindern, dass du jetzt vielleicht kein Buch bestellen möchtest.
Ja, Buchbestellungslisten gab's früher oft. Ja, kenne ich auch noch.
Was ich noch gelesen habe, war die Max.
War das nicht der Playboy-Ableger?
Musik Express Sounds.
Ja, den auch, aber ich meinte tatsächlich Max, M-A-X. das war kein Playboy-Ableger. Das war, weiß ich nicht, das war auch Anfang der 90er irgendwie so eine sehr skurrile Zeitschrift. Also, aber man hat sie gelesen.
War das nicht aber auch, wo es so ein bisschen Max, ja, ich erinnere mich. Ja.
Frag mich nichts genau. Und was sie in den 80ern noch hatte, war die Pop-Rocky.
Pop-Rocky.
Oh, ach, stimmt, ja, die gab's Pop-Rocky, auch. Ja.
Pop-Rocky. Gibt's die noch?
Bestimmt nicht mehr.
Einstellung 1998. Schade, Matthias. Gibt's leider nicht mehr.
Ach, da habe ich es aber schon lange nicht mehr gelesen, 98.
Pop-Rocky Hammerschlumpf. Was zur Hölle?
Hammerschlumpf.
Ähnlich der Bravo gab es beim Pop-Rocky mit der Hammerwahl eine der beliebtesten Künstler des Jahres durch die Leser. Diese Hammerwahl wurde aus der Vorgängerzeitschrift Pop übernommen. Die Künstler erhielten den Hammerschlumpf in Gold, Silber, Bronze. Soll ich mal die Preisträger, das sind nur sechs, ich lese die mal vor. Also 1980 hat Olivia Newton-John den Hammerschlumpf bekommen für Filmstar des Jahres.
Okay.
1981 hat Roger Moore, der war damals schon noch, der war damals silberner Hammerschlumpf für Filmstar des Jahres. 82 Spider Murphy Gang für Band des Jahres. 84 Tammy Stronach, goldener Hammerschlumpf für Filmstar des Jahres. Wer ist das? Ach, die kindliche Kaiserin, das ist die kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte, okay.
Ah, okay, ja.
Hat ja auch eine große Rolle da gehabt. Noah Hathaway hat 84, auch für Filmstar des Jahres, den silbernen Hammerschlumpf gewonnen. Wahrscheinlich ist das der andere Schauspieler von der unendlichen Geschichte. Ja, ist er. Und Madonna hat 85 auch nochmal den goldenen Hammerschlumpf gewonnen für Sängerin des Jahres. Geil, ne?
Also, was die Pop-Rocky vor allem hatte, war wenig Inhalt und viele Poster. Also, du hast manchmal einfach die Pop-Rocky nur gekauft, weil du da 30 Poster drin hattest. Und ich habe hier gerade ein Cover, wo deutlich ist, ey, wir haben ein Poster von Nena, Boy George, Limahl, zweiter Teil, Motorhead, Kalle und Michael Rummenigge und Sascha Hehn oben ohne.
Sascha Hehn oben. Aber den Pulli über die Schulter geworfen.
Nee, tatsächlich ohne. Der hat eine okay. Deutschlandfahne in der Hand.
Sehr schön.
So, ja. Gut. Ich bin fertig.
Du bist fertig.
Ja, da können wir eine Mütze werfen,
vom neuen Wochenende oder von den St. Pauli-Nachrichten erzählen.
Praline. Doch, die
Praline,
Moment,
ja.
Aber die Containergeschichte hatte ich doch schon mal erzählt, die Altpapiergeschichte mit dem Container.
Keine Ahnung.
Nein?
Also. Schnallt euch das an, Leute.
Hätte fertig.
ja, das ist jetzt so meine Die habe ich doch schon mal erzählt, die Geschichte. Bei uns im Dorf gab es irgendwie, heute machen das Kindergärten oder Feuerwehren manchmal, dass die Altpapier sammeln. Und das gab es halt damals auch irgendwie so zweimal im Jahr oder sowas. Hat das ganze Dorf irgendwie, wurde Altpapier gesammelt und dann wurde halt beim Kindergarten auf dem Parkplatz ein Container hingestellt, wo das dann alles reingeschmissen wurde. Und wir Kinder sind dann halt in diesen Container reingeklettert und haben halt Zeitschriften gesucht. Die oben genannten gerade. Also, die kürzlich genannt. Also, war da wirklich so, dass wir da irgendwie Praline und, was habt ihr gerade noch? Ja, meistens Praline tauchte auf. Also irgendwer im Dorf hat Praline
bestimmt
gelesen.
Marktführer, oder?
Weiß ich nicht. Die haben wir denn da wirklich gesucht und manchmal auch gefunden. Ja, super gefährlich, ey. Da hast du so einen großen Container, ne, so einen großen Schutt oder Altpapier. Nee, nicht so ein Altpapier-Container, sondern so richtigen Baustellen-Container. Ne? So, wie lang sind die? Keine Ahnung, 15 Meter oder was? Wie lang sind die? Oder 10 Meter? Und dann sind wir da halt reingeklettert und der halt voller Zeitschriften war oder halt voller Papier und haben halt diese Zeitschriften da gesucht. Das habe ich noch nicht
wenn
erzählt.
Wenn sie es wert waren.
Ja, Happy Weekend gab es auch noch, ne?
Ja, ist das selbe Format mit einem anderen Titel.
Also, ja, das ist jetzt nicht so spektakulär, die Geschichte, aber dürfte man heute auch keinem mehr erzählen, glaube ich. Naja, habe ich ja gerade öffentlich hier gemacht.
Von daher.
Ist verjährt.
Ja, das ist verjährt, ja, oh Gott. Da mussten wir natürlich auch immer aufpassen, dass dann, wenn da jemand langgefahren ist, mussten wir uns halt immer verstecken, weil ich weiß nicht, wie gut das gekommen wäre, wenn irgendwie 5 Jugendliche oder 5 Kinder in einem Altpapiercontainer, also nicht in so einem Schuttcontainer da irgendwie. Bei uns im Dorf gab es auch, wo meine Container sind, gab es auch so eine Containersammelstelle, wo man einfach seinen Schutt halt, so Sperrmüll oder sowas hinbringen konnte. Da stand einfach so ein Container rum in einer Feldmark und dann konnte man halt da immer seinen Sperrmüll hinbringen. Gab es sowas bei Matthias sowieso nicht?
Nee.
Und dann sind wir da auch immer hingefahren und haben geguckt, was da so hingeschmissen wurde und ob man da vielleicht was mitnehmen konnte. Weil,
also ja, ich gut, weiß zumindest, damals war es so, wenn wir Sperrmüll loswerden wollten, dann haben wir angerufen, dann sind die ein oder zwei Tage später vorbeigekommen und haben einfach alles mitgenommen. Da sind sogar zu dir in den dritten Stock hochgekommen und haben es alles runtergetragen und das war alles kostenlos. Heutzutage sagen sie, ja, packen sie selber ein, bringen sie mal hierher auf den Wertstoffhof.
Ja, wir haben heute auch Sperrmüll gerade rausgestellt, tatsächlich. Können wir nochmal kurz einen Sperrmüllabstecher machen. Als ich hier eingezogen bin vor etlichen Jahren, gab es noch gesammelt Sperrmüll im Dorf. Also da wurde so im zweimal im Jahr wurde halt gesagt, hier, Dorf Wake hat am 19. September Sperrmüll. Und dann musste halt das gesamte Dorf Sperrmüll rausstellen. Das sorgte denn dafür, dass denn die ganze Zeit Schrotthändler, Schrottis hier durchs Dorf fuhren, um halt zu gucken, hey, da stellt wieder jemand was raus, lass mal gucken, ob wir da was rausnehmen können, ein bisschen Schrott oder irgendwie sowas. Sorgte denn wirklich für Verkehrsprobleme nicht, aber halt, da sind dann wirklich so 20 Autos hier durchs Dorf geguckt die ganze Zeit, die haben dann beim Friedhof dann auf dem Parkplatz übernachtet und sowas, weil sich das dann so 2-3 Tage auch hinzog, weil manche haben halt schon 2 Tage vorher den Sperrmüll rausgestellt, manche halt ein bisschen später. Und dann sind die halt jedes Mal dann hier durchs Dorf gegurkt. Das wurde halt dann irgendwann eingestellt. Musstest du auch, so wie bei Matthias, du musst da irgendwie beim Landkreis eine Anmeldung machen, dann kriegst du dann irgendwie einen Termin zugeteilt. Das kann irgendwie zwischen 2 und 6 Wochen irgendwie dauern. Also die sammeln dann halt im Dorf, dass dann diese Müllfahrzeuge dann halt, dass sich das dann halt lohnt. Aber sobald du anfängst, irgendwas rauszustellen, hast du sofort wieder einen Schrotthändler da, der halt guckt, ob da was dabei ist. Also so Metallschrott oder irgendwie sowas. Das ist wirklich so. Ich bin heute von der Arbeit gekommen, Kerstin war schon am Ausräumen. Ich sage, da ist ja noch nicht viel raus. Ja, das ganze Metall ist schon abgeholt worden. Das hat jetzt schon wieder einer eingesammelt.
Ja, die haben überall ihre Leute sitzen.
Ja. Ja, in Berlin stehen die vor diesen Wertstoffhöfen. Also da fährst du da ran und bevor du reinfährst, kommt da schon einer so, haben sie irgendwas, was ich schon ihnen wegnehmen kann? Und ich so denke mir so, fick dich.
Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn sie irgendwie das Metall da irgendwie rausziehen. Ist ja gar kein
Ja, Sinn. Die wollen dann meistens irgendwelche kaputten Laptops und ähnlichen Kram, um die das irgendwie wieder aufzuwerten. Und ich denke mir so, nee.
Ich wollte mal diese Melodie mal. Manchmal haben die auch so Melodien, so diese Schrotthändler, die fahren so am Wochenende rum. Die haben immer so wie in den USA, die Eiswagen haben eine Klingel, haben die ja auch die so eine ähnliche Melodie, die.
Aber apropos Klingel, der Matthias wollte noch mal eine Münze geworfen haben für den Nächsten.
Soll ich keine Containergeschichte mehr erzählen?
Nein.
Dass Markus Drümper mal eine Scherbe im Auge hatte, aber egal.
Kopf!
Ha, super! Da ist jetzt der Markus dran.
Oh, sehr gut. Dann bleiben wir gar nicht so weit weg von der PC Games, würde ich mal sagen, ne? Weil ich ja das Videospiel und ich gehe auf ein PC-Spiel, das aber auch später für andere Plattformen erschienen ist, wenn auch nicht allzu viele. Wisst ihr schon, welches ich meine? Nee, ne?
Ja, aber ich verrat's nicht.
Sehr gut.
Ich will den anderen ja nicht den Spaß am Raten verderben.
Ja.
Dann musst du mir hinweisen.
Erschienen 31. März 1998, für macOS dann im März 99, für das N64 im Juni 2000. Die Erweiterung zu dem Spiel im gleichen Jahr, also wie, bitte?
Ich weiß es.
Du weißt es schon? Ja, dann raus damit.
Nee, passt nicht. oder vielleicht StarCraft.
Genau, ha. Genau. StarCraft habe ich durchgesuchtet.
Ich war erst bei Warcraft 3, aber ich gedacht, das passt mit, das war später.
Ja. Ja, genau, genau. Also StarCraft, ja, Echtzeitstrategie. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, war es so ein bahnbrechendes Echtzeitstrategiespiel. Ganz einfach, weil du drei verschiedene Rassen hattest, beziehungsweise drei verschiedene Völker, die sich auch komplett unterschiedlich gespielt haben und es trotzdem top gebalanced war. Und habt ihr das gespielt?
Ja, auf jeden.
Nie.
Auf jeden?
Raus.
Auch komplett?
Also ich kann ja mal kurz meine StarCraft-Geschichte abgeben, damit ihr weißt, wie das einordnen kann. Ich weiß, das ist offizieller Sport gewesen in Südkorea. Punkt.
Ja.
Das war's. Mehr kann ich dir okay. nicht zu StarCraft erzählen. Ja.
In Südkorea hat das sogar solche Züge angenommen, dass dort Public Viewings mit bis zu 20.000 Leuten waren. Also da ging es richtig ab mit dem Spiel. Und ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung dann auch irgendwie so das Match der zwei Besten da mal angeschaut. Und also ist schon krass, was die da anders machen, als ich das früher so gemacht habe. Ja, vielleicht ganz kurz, kurzer Abriss, um was geht's? Ja, wir haben halt drei Rassen. Das eine sind die Terraner. Das sind quasi Menschen, die irgendwie, oder zumindest mal sehr menschlich aussehende, ein sehr menschlich aussehendes Volk, das irgendwie verbannt ist von seiner eigentlichen Welt und auf der Suche ist nach einer neuen Heimat. So von den Eigenschaften her, sie können gefühlt alles nochmal reparieren, was irgendwie kaputt geht. Die Einheiten haben keine Schilde. Es gibt natürlich Landeinheiten, Flugeinheiten und was ganz besonders war, die Gebäude, die gebaut werden müssen, konnten sich auch bewegen. Also mit denen konnte man auch wegfliegen, wenn die zu stark angegriffen wurden. Mit denen hat man das Spiel auch angefangen. Also es gab eine Hintergrundstory, ja, Intrigen, Menschheit gegeneinander, dann irgendwelche Leute zu anderen Völkern übergelaufen und so ein Hin und Her und am Schluss opfert sich eine Rasse für den Frieden letzten Endes. War ganz nett, aber Terraner waren so quasi genau die, mit denen hat man angefangen. Weil die Kampagne im Singleplayer-Modus, ich weiß nicht, Arne, weißt du besser, gibt es heute noch Spiele mit Singleplayer-Modus?
Ja, natürlich, klar. Spiele ich gerade eins.
Gut. Hätten wir das auch.
Klar.
Genau. Volk 2, was man dann spielte, waren die Zerg. Habe ich damals immer ja quasi mit Alien verglichen. Also das waren sowas. Es waren keine Insekten, aber doch irgendwie ähnlich. Die konnten nur auf, wie hieß denn das? Es war nicht der Schleim.
So ein Teppich, Brutteppich oder sowas.
Die brauchten auf jeden Fall, ja genau, die brauchten quasi so einen Nährboden. Und mit jedem Gebäude, das man gebaut hat, bildete sich so eine Zone von Nährboden darum. Und darauf konnten die dann bauen, weil das halt irgendwie so organische Wesen waren und die waren drauf aus, Masse zu produzieren. Sprich, die waren weder gut gepanzert, noch hatten die Schilde oder sonst was, aber konnten super schnell produzieren und haben dich quasi überrannt. Es gab damals den sogenannten Zerg Rush, weil man, wenn man im Multiplayer gegen die spielte, das Problem hatte, dass sie so schnell produzierten, dass sie dich unter Umständen tatsächlich überrennen konnten. Und dann meine Lieblingsrasse war die dritte, das waren die Protoss. Das waren so die Hochentwickelten, die furchtbar langsam gebaut haben, aber den großen Vorteil hatten, dass sie Schilde hatten und sehr zäh und widerstandsfähig waren. und das war damals die letzte Rasse, die es da gab, mit der man spielen konnte. Und wie gesagt, jede Rasse hat so ihre eigene Kampagne gehabt. Die Hintergrundstory hat sich da durchgezogen. Also es gab so ein paar wichtige Figuren. Eine davon war Kerrigan, die war eigentlich ein Terraner, eine Terraner-Agentin. Und die wurde dann geopfert zu den Zerg. Und die haben sie aber nicht umgebracht, sondern haben sie in ihre Rasse integriert. Und ja, auf einmal hat man, wenn man dann quasi die Zerg übernommen hat, mit Kerrigan weiterspielen können und sowas. Ne? Also man hat sich da schon ein paar Gedanken gemacht. Und der eigentliche Hype kam dann aber um das, was Matthias eben schon sagte. Der Multiplayer-Modus, man konnte, also es gab halt gewisse Karten, die man spielen konnte. Man konnte die Völker wählen, sodass man dann auch Terraner gegen Terraner spielen konnte zum Beispiel. Und was es gab einen Kampagnen-Editor. Also man konnte tatsächlich ja, seine eigene Karten, eigene Levels mit teilweise geskripteten Aktionen bauen. Und was das Spiel halt für mich ausgemacht hat, also das haben wir natürlich auf LAN-Partys dann immer gespielt. Auf der anderen Seite waren die Rassen natürlich unterschiedlich, was cool war. Das gab es halt vorher in der Art und Weise nicht. Also das Vorgängerspiel war ja Warcraft, beziehungsweise Warcraft 2 müsste das gewesen sein. Da gab es die Menschen und die Orks. Und ja, die Orks waren ein bisschen stärker, dafür die Menschen ein bisschen flexibler. Aber vom Prinzip hatte so jede, jede Einheit die Entsprechung auf der anderen Seite. Und das war hier halt komplett aufgelöst. Und wo wollte ich noch hin? Das war halt sehr fantastisch und das Missionsdesign war halt auch super cool, weil es halt nicht immer drauf rausging, dass man das gegnerische Lager kaputt macht, beziehungsweise irgendwie so das Haupthaus zerstört, die Zentrale, was auch immer, sondern es war wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, weil du manchmal auch quasi so eine Art Tower Defense machen musstest. Und du von den Zerg angegriffen wurdest in verschiedenen Wellen und das du musst dich halt aufbauen, deine Verteidigung aufbauen und wartest auf Verstärkung und die Uhr läuft halt ab und du musst irgendwie 25 Minuten durchhalten. Und am Anfang funktioniert das alles noch gut und diese Angriffswellen werden halt immer stärker, stärker, stärker. Und so die letzten 2 Minuten Verschluss, ja, kommt ein Strom an, wo du sagst, okay, irgendwie muss ich das jetzt noch durchhalten. Und es ging gerade so spitz auf Knopf auf, bevor dann deine Verstärkung antrifft. Und ja, es gab irgendwelche Escort-Missionen, wo ich Einheiten von A nach B bringen musste. Super interessant, super spannend gemacht und ja, wie gesagt, das Balancing war halt auch grandios. Die Erweiterung Brood War kam im gleichen Jahr, war vom Prinzip her sehr ähnlich aufgebaut, also auch da 3 Missionen, 1 mit jedem Volk. Und das war so neben Diablo wahrscheinlich mein meistgespieltes Spiel in den 90ern.
Kann ich alles so bestätigen.
Man, also es gibt da ja Parallelen zu dieser Warhammer-Welt, ne? Also das Warcraft hat sich ja sehr stark bei dem Fantasy Warhammer bedient. Und das Starcraft ist ja quasi das Warhammer 40k-Universum, was dort als Grundlage genommen wurde. Es gab wohl auch Bestrebungen erst am Anfang der Entwicklung von Warcraft, das in diese Warhammer-Welt zu machen, aber ich glaube, Games Workshop hatte da was dagegen. Weshalb, ne, ich meine, diese ganzen Versatzstücke so, ey, bei Warhammer gibt es halt Orks und Menschen, okay, gibt es halt bei Warcraft auch, bei Starcraft gibt es halt, du hast da die, also ich glaube, die Warhammer 40k-Welt ist wahrscheinlich sogar noch größer wie die Warhammer-Welt, oder? Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber du hast ja hier auch, du hast ja die Terraner, du hast die, da gibt es dann auch so Marine-Einheiten, die so ähnlich aussehen wie die Space
Marines. Ja, vor allem diese Space Marines hast du halt, ne? Und das sind halt die Space Marines, wie sie halt auch in Warhammer 40k.
So, du hast die, wie heißen die, Zerg, wie heißen die denn bei Warhammer 40k? Tyraniden, nein, nicht
Tyraniden.
Tyraniden, du hast die Eldar, die da irgendwie rumhüpfen, also ist halt also schon sehr nah, sehr nah dran. Ne?
Also gerade Elder, also es gibt ja dann auch gerade bei den Protoss, die müssen dann ja auch die dunklen Templer nochmal reaktivieren, die sie eigentlich verstoßen hätten. Und sowas gibt es doch bei 40k Manage auch, ne? Also, dass du da quasi nochmal so Abspaltungen der eigentlichen Völker hast und so, ja. Also die die Parallelen sind definitiv nicht zu übersehen.
Aber es war halt schon ein großes Ding, das ist wohl, ist wohl wahr. Und StarCraft kam ja wann, 98, was ja auch so als eines der ganz großen Spielejahre, also da sind, Half-Life ist ja glaube ich auch in dem Jahr rausgekommen, du hattest ein Metal Gear Solid, was dort rausgekommen ist. Also das ist so ein ganz starkes Spielejahr, was da zumal halt StarCraft da auch beigetragen hat.
Und was halt auch noch da besonders war, das weiß ich auch nicht, ob es das vorher gab, es gab drei verschiedene Schachteln. Beziehungsweise es gab zumindest eine Schachtel, wo die CD-ROM halt drin war und dann so ein Sleeve drüber. Und zwar eins für jede Rasse. Und du konntest dir dann halt quasi schon im Geschäft so die Verpackung deiner Lieblingsrasse, wenn du die Auswahl hattest, zulegen. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall eine Protoss-Schachtel hatte.
Ich hatte
auch. Ich war ja immer Terraner.
Ich war ehrlich? Auch eher Terraner. Ich habe auch lieber Terraner.
War mir zu langweilig.
Die hatten diese Belagerungspanzer, die fand ich immer gut.
Ja. Und die schweren Schlachtkreuzer mit dem Yamato, mit der Yamato-Kanone.
Ja. Grüße, Commander.
Ja, das
Nein, hat also, der Kapitän immer gerufen. Auch StarCraft war eins der Spiele, die so viele Momente auch noch hinterlassen hat, die noch so im Kopf drin sind. Ne? Also einmal so diese Zerg-Rush-Sachen und auch so, als du eben sagtest, diese Missionsdesign, was die hatten, dass die Missionen waren unterschiedlich. Es war nicht hintereinander jedes Mal dieselbe Mission, sondern sie waren unterschiedlich. Ja. Und auch diese Mehrspieler-Momente, als du halt dann im Keller gesessen hast mit Leuten, da hat man ja noch immer seinen dicken Röhrenmonitor und seinen Tower irgendwo hinschleppen müssen, um dann zu merken, dass man das LAN-Kabel oder dass einer den Terminator fürs LAN-Kabel nicht dabei hatte.
So sieht's nämlich aus. Und dann
war
Schicht im Schacht.
Ja, und dann auch diese unterschiedlichen Rassen, auch im Mehrspieler-Modus war das ja genial, dass es da unterschiedliche Rassen gab. Jeder hatte so seinen Favorite. Und du wusstest immer, weiß ich nicht, hier, dann kommt dieser Spruch, Nuclear Launch Detected, und denkst so, oh Gott, der Terraner hat so eine Atombombe geworfen. Und dann suchtest du immer diesen kleinen leuchtenden Punkt, damit du dann diesen Agenten da ausfindig machen konntest. Oder wenn der Protoss mit seinem Beam-Raumschiff da ankommt und wusstest, oh Gott, wenn du es jetzt nicht schnell platt machst, landet gleich die halbe Flotte bei dir in der Basis.
Genau.
Das war einfach immer unheimlich spannend. Und ich hatte auch dasselbe Erlebnis wie du, als du dann mal so einen Profispieler gesehen hast, dachtest du, okay, der spielt was komplett anderes. Das ist ein komplett anderes Spiel, was er da gerade vorführt. Ja. Das ist nicht das, was du jahrelang falsch gemacht hast.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich habe heute 10 Minuten, eine Viertelstunde da dann halt in so ein YouTube-Video reingeguckt. Und das war Protoss gegen Terraner und der Protoss greift dann halt an mit 2 Einheiten, bleibt aber genau in einer Entfernung X stehen, weil er weiß, von da aus wird er nicht getroffen, greift von dort aus an. Der Terraner kommt dann mit 2 Panzern, der Protoss bleibt stehen, dann kommt aber ein 3. Panzer und in dem Moment zieht er sich sofort zurück, weil er weiß, ja okay, gegen 3 Panzer habe ich halt dann keine Chance mehr. 2 schaffe ich, aber 3 halt nicht mehr, weil dann, was weiß ich, die Trefferanzahl zu hoch ist und so weiter und so fort. Also Kleinigkeiten für die wahrscheinlich, aber wo ich denke, okay, ich wäre halt einfach in die Basis reingerannt und fertig. Und ist schon krass.
Ja.
Naja, es gab...
Mach nur.
Nee, ich wollte gerade sagen, also es gab ja dann Warcraft 3 als Nachfolger, denn die haben ja dann quasi noch mal eine Fraktion mehr eingeführt. Das heißt, die hatten dann 4 Fraktionen und noch so Heldeneinheiten. Das hat ja dann auch e-Sport-mäßig auch ganz gut funktioniert. Dann gab es ja irgendwann StarCraft 2. Was ja dann StarCraft 1 abgelöst hat, aber mittlerweile gibt es noch eine Szene in Korea, aber die sind jetzt alle wieder von StarCraft 2 weg und spielen jetzt wieder StarCraft Remastered, eine Remastered-Version, die es irgendwann mal gab. Und Ja, das ist halt mit den Brood War-Regeln und die sind halt quasi wieder auf einer alten Version unterwegs.
Hm. Und das ist auch für lau erhältlich. Also ich habe, bevor wir angefangen haben, habe ich mal noch kurz geschaut und habe mir auch schon mal die Setup-Datei runtergeladen. Also der wird wahrscheinlich ja jetzt ein paar hundert MB, ein Gigabyte, keine Ahnung, sich ziehen. Wobei, die haben das auf 4K hochgepitcht. Also sind es vielleicht auch 2 Gigabyte, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt da nochmal Bock drauf.
Ich logge mich gerade in meinen Battle.net-Account ein.
Ja, also wie gesagt, das gibt's für lau. Das könnt ihr alle da draußen nochmal spielen. Ich habe das damals sogar so weit getrieben, dass ich mir sogar Romane zum Spiel gekauft habe. Mhm. Also sowohl Warcraft als auch Starcraft dann.
Ich google gerade, liegt das in meinem Account? Wo sehe ich das denn hier?
Okay. Bevor Arne jetzt seinen ganzen Battle.net-Account plündert.
Ja, das ist ja mein...
Darfst du noch mal eine Münze werfen, um zu gucken, wer als nächstes dran ist.
Ich hab mal meinen WoW-Account verkauft, aber egal.
Kopf!
Ach, das ist ja was. Da mache ich ja doch mal tatsächlich direkt weiter. Ich habe ja das Thema Serien aufs Auge gedrückt bekommen. Und da ich gesehen habe... wie unverschämt der Markus doch letztes Mal gewesen ist und mir eine meiner Lieblingsserien ja. weggeschnappt hat.
Machst du heute Familie ja. Heinz Becker? Ja.
Ja, also meine Tochter hat die Woche schon die Weihnachtsfolge schon mal zur Sicherheit geschaut.
Zur Sicherheit geschaut.
Man weiß nicht, wie lange sie noch gibt.
Eben.
Hm. Ja, aber von daher musste ich mir jetzt was anderes überlegen. Also ich hatte es ja nicht vorbereitet, von daher bestand keine Gefahr. Aber ich bin dann zurückgeschwenkt mal auf eine Zeichentrickserie. Zumindest hatten wir sie früher immer so genannt. Wenn du den heutigen Kindern sagst, es läuft eine Zeichentrickserie, gucken die dich verwundert an und wissen gar nicht, was du von ihnen willst.
Ja.
Na, das ist ein Cartoon oder sonstiges. Oder, wie es ja wie diese Serie vom Typ her original ist, ist es ein Anime. Wir haben ja noch Animes geschaut damals, ohne zu wissen, dass es Animes sind. Also da gehörten ja auch zum Beispiel Biene Maya und sowas alles mit dazu.
Ich freue mich schon auf Heidi jetzt gleich.
Der Geißen.
Nein, ich möchte nicht über Heidi sprechen.
Oh.
Ich hätte so viel dazu gewusst.
Ich auch.
Aber...
Lass uns über Heidi sprechen, egal was der René hat.
Ein Freund der Familie hat mich immer Heidi genannt, weil ich immer Heidi geguckt habe.
Okay.
Ja.
Ja, nein, es ist nicht Heidi, es ist eine Serie, die tatsächlich eine sehr, sehr hohe Bewertung auf IMDb hat. Die ist heute noch mit 8,4 gerankt, was unter IMDb-Kriterien schon sehr, sehr hoch ist.
Das ist korrekt.
Lief natürlich auf dem Fernsehsender der Kinder der Wahl damals auf Tele 5. Das war ja, die hatten ja das Kinderprogramm schlechthin.
Ich weiß,
was mit du Bim hast. Bambino.
Ich weiß es.
Ja, ich hab da auch eine.
Ich mach schon mal die Kapitelmarke klar.
Ja.
Spielt Ramrod eine Rolle?
Du bist aber tatsächlich gut heute.
Ja, ich bin gut,
ja.
Ne?
Ja. Mal gucken, ob das bei mir auch
noch hinkriegt. Ich wollte gerade sagen, bei Matthias hau ich auch noch einen raus.
Gut, dann brauche ich ja gar nicht jetzt viel zu erzählen. Ja, Saber Rider und die Star Sheriffs. Eigentlich heißt die Serie Seiyushi Bismarck im japanischen Original. Gesundheit. Und wurde 1984 produziert.
Oh, was so alt, echt?
Ja, in Deutschland wurde es 89 ausgestrahlt. Aber vorher, zwischen 1984 und 1989, haben sich die Amerikaner diese Serie genommen und haben sie komplett umgebaut. In den Jahren 87 bis 88 haben nämlich die Amis gesagt, oh, das ist eine coole Serie, die wollen wir auch haben. Aber ein bisschen anders.
Ja, das haben sie bei Power Rangers auch gemacht, wusstest du das?
Nein.
diese Kampfszenen von den Power, nee, egal, ist egal. Sprechen wir irgendwann anders nochmal rüber.
Genau. So. Und man erkennt an einigen Szenen in der Serie auch, dass es tatsächlich etwas anders war, das japanische Original. Also die haben dieselben denselben Stoff genommen, also die produzierten Anime und haben den aber anders geschnitten und stellenweise tatsächlich auch eine andere Story aus dem Material gemacht. Also es muss eine unheimliche Arbeit gewesen sein, es zu machen. Zum einen bei Saber Rider in The Star Sheriffs ist der Hauptcharakter Saber Rider. Dort gibt es noch den Charakter Colt und Fireball. Und im japanischen Original ist Fireball der eigentliche Held der Serie. Was man zum Beispiel daran sieht, es gibt eine Sequenz immer, kommen wir gleich noch zu sprechen, wo der Ramrod, der Roboter, so zusammengebaut wird. Und da sieht man immer Fireball in der Mitte sitzen und am Steuer. Und nicht den eigentlichen Hauptcharakter in der Serie, Saber Rider. Und auch im Intro erkennt man, dass Fireball als erstes zum Beispiel angezeigt wird und Saber Rider mehr so am Rande ist. Also da haben sie tatsächlich das umgebaut. Im Original geht es auch tatsächlich darum, da sind die Leute aus unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel Fireball kommt aus Japan, Colt aus den USA, Saber Rider ist der britische Aristokrat mit Pferd und Säbel.
Das Pferd hat aber eine Schweizer Fahne auf seiner Brust. Ist das Pferd schweizerisch?
Vielleicht, aber zum Beispiel diese April, die da auch mit rumspringt, ist Französin. Also da war das so ein internationales Team, was da macht. Das wird in der neueren Fassung, in der, ich sag mal jetzt mal amerikanischen Fassung, gar nicht thematisiert zum Beispiel. In der Originalvariante viel mehr Gewalt zu sehen. Das wird auch in der amerikanischen Version abgeschwächt. Warum? Dazu komme ich am Ende nochmal. Also ja, es wurde alles neu gemacht.
Aber so. War das nicht üblich damals? Ich meine, Captain Future hatte doch das gleiche Schicksal.
Captain Future
wurde ja stellenweise auch Storylines durcheinander geworfen und.
Ja, sie haben vor allem die 100-Minuten-Folgen aus dem Original halt in 3x25 Minuten gepackt und dabei so viel gestrichen, dass zum Teil auch die Story weg war.
Genau, sie haben Sachen weggelassen, aber sie haben nicht was komplett Neues draus gemacht. Sie haben nicht aus Captain Future gemacht, dass Otto der Anführer ist und Simon das fliegende Gehirn ein Toaster ist.
Ja, aber das ist damals, also es gibt ja diesen YouTube-Kanal Fetter Loser im Exil, der sagt dann auch immer, wie in welcher Reihenfolge zum Beispiel irgendwelche Sendungen im Fernsehen liefen und die gingen stellenweise komplett durcheinander.
Also da ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass das umgeschnitten, das war die Unfähigkeit der deutschen Fernsehsender, ja, okay. Das in der richtigen Reihenfolge zu senden.
Ja, das ist natürlich wahr, ja.
Na? Aber diese Serie wurde komplett umgeschnitten. Na? Captain Future, das wurde zerstückelt und ich denke mal eher, da hat man gesagt, oh, das können wir dem Publikum so nicht zutrauen. Das kapieren die nicht und haben das dadurch in Anführungszeichen kaputt gemacht.
Ich würde aber hierbei sagen, wurde eine komplett neue Serie nicht kapiert.
Oder das. Wurde eine komplett neue Serie kreiert dadurch. So. Denn Saber Rider and the Star Sheriffs ist ja ein sogenannter Space Western. Ne? Und da wird auch viel von der Welt Yuma und irgendwelche Außenposten und das Kavallerie-Oberkommando und sowas alles. Und in der ursprünglichen Serie ist das einfach die Erde. Okay. Na, da ist dieses Western-Thema gar nicht so präsent. Na, und naja, aber wie gesagt, es ist Saber Rider and the Star Sheriffs ist ein Space-Western, wo die bösen Outrider aus der Phantomzone kommen und gegen die Menschen kämpfen. Und die Star Sheriffs und Saber Rider kämpfen halt immer gegen diese Outrider, die, wenn sie getötet werden, nicht sterben, sondern einfach in die Phantomzone zurückgeschickt werden. Weil wir sind ja ein kinderfreundliches Programm, da stirbt keiner. Was auch in der ursprünglichen Version natürlich anders war. Da waren die einfach tot. Und nicht nur, dass Saber Rider und die Star Sheriffs gegen die Outrider gekämpft haben, sondern das große Finale, wo man in jeder Folge darauf hingefiebert hat, war, dass aus dem Raumschiff, mit dem die geflogen sind, sich Ramrod rausgebaut. Wie so ein Transformer hat dieses Raumschiff verwandelt. Und dann gibt es diesen ikonischen Spruch, ne, hier,
hoch damit und raus mit ihnen.
Raus mit ihnen, ne, hier, und fertig ist die Ramrod-Infanterie. Also dieses Raumschiff hat sich halt umgebracht zu so einem riesigen Kampfroboter. Dementsprechend gab es natürlich auch Kampfroboter bei den Outriders, die Renegades war das. Und das waren halt jedes Mal diese riesigen Mechs. Ja, also wer damals Battletech gespielt hat, hat sich auch da direkt in dieser Serie heimisch gefühlt, weil große Roboter gegeneinander kämpfen, die eine Tritzeljarde an Raketen aus irgendwelchen Raketenwerfern schicken und gegeneinander. Und diese Roboter hatten Blaster und hast du nicht gesehen und Kanonen ohne Ende. Es piff, puff, peng. Es hat geknallt an allen Ecken und Enden. Es war jedes Mal ein Fest und jedes Mal war es aber auch in Anführungszeichen gleich. Ne? Die Story plätscherte so ein bisschen dahin und man wusste aber, gegen Ende geht's los. Dann kommt der große Roboterkampf und da geht's los und da gewinnt der Gute oder gewinnen die Guten, dann gewinnt Ramrod. So manchmal in letzter Sekunde, manchmal relativ klar. Aber das war das, was man immer sehen wollte als Kind. Man hat sich diese Sendung angeguckt, um nachher zu sehen, wie dieser Roboter sich baut. Ich habe damals auch versucht, aus Lego dieses Ding selber zu bauen. Es hat nie funktioniert. Seitdem habe ich Lego gehasst und bin wieder zurück zu Playmobil.
Oh. Playmobil hat Geburtstag.
Ja. Ja, und da sind halt mehrere, weiß nicht, was waren es, 50 Episoden entstanden. Oder jetzt irgendwie knapp drüber.
52 plus 5 steht hier.
Genau. Und es war halt jedes Mal ein Fest. Und genau da ist aber auch das passiert, was du mir jetzt hier. Das wurde im Deutschen nie in dieser richtigen Reihenfolge ausgestrahlt. Beziehungsweise, du hast ja auch nie groß mitbekommen, wann startet das denn mal wieder? Und du bist halt natürlich so, oh, guck mal, da läuft was. Und war es aber schon das ist schon 3 Wochen her, seitdem die erste Folge gelaufen ist. Von daher wusstest du sowieso nicht. Eine große übergreifende Story gab es auch nicht. Es gibt verschiedene Charaktere, die regelmäßig wieder auftauchen. Aber es war jetzt nicht so, dass jetzt ein großer Story-Arc erzählt wurde. Fantastisch war natürlich auch damals immer die Musik. Dieses Intro, wer die Serie gesehen hat und mochte, der hat sofort, wenn man Saber Rider sagt, diese Melodie, dieses Intro im Ohr und kriegt die dann auch erstmal nicht raus. Besonderheit dabei ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, wurde das nicht auf Deutsch übersetzt. Die viele Comic- oder Zeichentrickserien damals hatten den großen Nachteil, es musste alles auf Deutsch synchronisiert werden. Nicht nur die Serie an sich, was gut war für uns Kinder, aber auch die Lieder wurden stellenweise auf Deutsch übersetzt. Und das war manchmal schon echt grenzwertig, was dann dabei rumgekommen ist.
Aber bei Captain Future hat es funktioniert.
Bei Mila Superstar vielleicht nicht so.
Es hat bei vielen nicht gut funktioniert.
Schweiben am Fujiyama. René, wusstest du, dass es eine Hörspielserie dazu noch gibt?
Ja, da komme ich gleich.
Ach so,
noch
zu. Okay.
Ich bin ja noch lange nicht fertig.
Ach, du bist noch lange nicht fertig.
So. Ja, René war lange nicht da. Der hat gesagt,
genau, ich habe viel zu erzählen, ich habe Redebedarf.
Der redet gleich noch über die dreibeinigen Herrscher, hat noch ein paar Anmerkungen.
Ja, dafür möchte ich mir erst die andere Folge angehört haben.
Ja. Ist ja auch erst.
Aber was auch ausschlaggebend war, was auch eine Besonderheit der damaligen Zeit dann damals war, war die Synchro. Und die Synchro war jetzt so, naja, wie sagt man das? Etwas spannender, als man das so jetzt machen würde. Denn es war diese Zeit auch der Bud Spencer und Terence Hill Filme, wo es dieses Schnodderdeutsch gab. Also wo nicht alles lippensynchron oder textsynchron übersetzt wurde, sondern Hauptsache es passte irgendwie in die Story und es klang cool. Und das ist halt tatsächlich auch hierbei passiert. Unter anderem waren aber auch Synchronsprecher dabei, die sehr bekannt waren. Unter anderem ein gewisser Arne Elsholz. Alle, die wie heißt er jetzt? Tom Hanks kennen, kennen auch Arne Elsholz, weil das damals die Synchronstimme von Tom Hanks war. Aber auch als Synchronstimme war jemand, den ich, das ich jetzt erst im Nachhinein herausgefunden habe, oder jetzt, weil ich das nachgeschaut habe, Christian Tramitz war auch Synchronsprecher. Christian Tramitz kennt man wahrscheinlich hauptsächlich aus der Bully-Parade und den daraus entstandenen Filmen, wie der Schuh des Manitou zum Beispiel.
Oder eine Synchronstimme, aber eine sehr große Synchronstimme. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch drauf zukommst. Norbert Gastel?
Weiß nicht. Nein.
Was? Kennst du nicht? Das war Homer Simpson. Norbert Gastel, Commander Eagle, wurde von Norbert Gastel gesprochen, der ursprüngliche Homer Simpson.
Ja, aber der hatte so eine nebenspielige Rolle. Das war halt der Commander, der hat drei Sätze mal gesagt.
Ach so.
Da war mir egal, welche Synchronstimme, es ging ja um die Hauptcharaktere. Ja, und wie gesagt, das waren so diese Schnodderdeutsch und die haben tatsächlich so eigene Witze mit reingebracht. Zum Beispiel gibt es dann so Sachen wie, dass einer sagt, ein hoffnungsloser Fall, das Tramitz-Syndrom. Also die haben auf die Synchronsprecher Referenzen genommen, was natürlich damals nie jemand verstanden hat von den Leuten, die es geguckt haben. Oder es gibt den Spruch da, der ist so wichtig wie ein Arne auf dem Elsholz.
Sehr schön.
Ja, also oder ein echt heißer Ritt hat mich an Katrin, mein erstes Pferd, erinnert, ist eine Anspielung auf die Synchronsprecherin Katrin Fröhlich, die April da gesprochen hat. Also die haben tatsächlich sich nicht an das Originalskript gehalten, weil sonst hätten sie sowas nicht einbauen können. Aber das macht natürlich auch den Charme dieser Serien dann aus. Ne? Die haben halt so eine eigene, dieses Schnodderdeutsch halt. Und ich fand das halt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es gab, wie der Arne eben schon andeutete, 2013 gab es dann das Hörspiellabel Anime House, die dann gesagt haben, oh, wir machen mal wir setzen mal die Geschichte fort nach gefühlt, was waren es dann, 30 Jahren?
5 Jahre.
Wie 5 Jahre?
Er hat nicht gesagt, wie viele es waren, er sagte gefühlt.
Naja, 5 Jahre nach der letzten Film, also 5 Jahre nach dem Serienende, also in Universum.
Ach so, ja, nein, aber 30 Jahre nachdem die Serie gelaufen ist, oder 20 sind es ja, 25 Jahre ungefähr, haben sie sich halt hingesetzt und haben eine Hörspielserie draus gemacht. Da sind tatsächlich 5 Episoden rausgekommen mit dem Original oder fast Original Synchrocast, die auch damals die Serie synchronisiert haben, was natürlich sehr cool ist. Dass du das mit den Stimmen wieder machen kannst und weiterhören kannst, weil du hast natürlich den Vorteil, es ist nicht eine abgegriffene Tonspur, so wie das früher bei den ganzen Hörspielen war, die man kannte aus irgendwelchen Serien, sondern es ist eine eigenständige Hörspielproduktion, aber mit den Stimmen, die du kennst, und du hast sofort die Bilder im Kopf. Also wenn dann der Charakter spricht, weißt du, wie der aussieht. Das muss nicht erklärt werden, du weißt, wie der aussieht. Gab es leider in Anführungszeichen nur für 5 Folgen, aber trotzdem war das eine coole Idee. Was ich eben noch angesprochen hatte, war, dass man ja das umgemünzt hat und weniger Gewalt in diese Serie reingeschnitten hat. Aber dennoch gab es noch eine Besonderheit, die Saberizer-Serie hatte im Gegensatz zu vielen anderen Serien zu der Zeit. Es gab am Ende nicht die obligatorische Moralkeule. Ich weiß nicht, wenn ihr euch an irgendwelche anderen, sei es He-Man, Thundercats oder hast du nicht gesehen, am Ende war immer so ein 2-minütiges Segment, wo dann meistens einem kindlichen Charakter aus der Serie gesagt wurde, was denn gut und was schlecht ist und was man nicht machen darf oder dass man, wenn man über die Straße geht, nach links und rechts gucken soll. Und das gab es jetzt hier nicht.
Wie auch, wenn im Original da irgendwelche erschossen wurden.
Ja, gut, aber man hätte es ja noch reinbringen können. Es gibt diese kleinen Sequenzen und zwar philosophieren die aber so im Off mehr nochmal über so gewisse Sachen, aber nicht so stark. Wisst ihr denn, warum überhaupt diese Moralkeule am Ende immer kommt?
Damit die Kinder was lernen.
Ja,
damit die Sender so ausschalten.
Das war den Serienmacher ziemlich egal, ob die Kinder was lernen. In den USA gab es ein Gesetz, dass das tatsächlich moralisch unterfüttert sein muss, das Ganze, weil das war ja schlecht ansonsten für die Kinder, wenn die sich so Sachen angucken. Also war es gesetzlich vorgeschrieben, dass die so eine Moralgeschichte noch am Ende immer haben. Und ne, es musste eine positive Botschaft vermittelt werden durch diese Serie, ansonsten war es schlecht für die Kinder.
Das erklärt die ganzen Piepser in den ganzen anderen Serien.
Ich habe hier gerade noch eine wissenschaftliche Abhandlung über Genderkonstruktion in den Sci-Fi-Animes Captain Future, Saber Rider und Cowboy Bebop gefunden. Three Guys and a Girl in Space heißt sie. Ich habe die mal verlinkt. Mhm. Kann man sich ja vielleicht auch noch mal.
Ja, den Titel habe ich auch schon drüber gestoßen.
Kannst du hier runterladen.
Hat die mir aber nicht angeguckt.
Ich lasse mir das von ChatGPT mal zusammenfassen.
Nein, aber wie gesagt, eine der ganz, ganz großen Serien von damals, die ihr eigenes Flair mitgebracht hat, die einen sehr hohen Wiedererkennungswert hatte und für mich damals als Kind tatsächlich einfach bombastisch war.
Nice.
Habt ihr die auch gesehen?
Ich nicht.
Da wir relativ spät
erst... Ich auch nicht.
Wir haben relativ spät erst eine Schüssel gekriegt. Also so Tele 5 war für uns immer, für mich immer ganz weit weg. Also
ja,
Kabelfernsehen gab es nicht.
Wahrscheinlich das Hauptproblem auch bei mir, ja. Dass wir Kabel echt spät bekamen.
Ja, bei uns gibt es bis heute kein Kabel im Dorf. Also Satellitenschüssel muss halt irgendwann her.
Aber fließend Wasser habt ihr mittlerweile.
Ja, ne? Ja, ja.
Gut.
Aber ich meine, Kabelitenfernsehen ist jetzt ja auch nicht mehr das Modernste. Aber ich glaube... Ich hab's Tele 5 ja im Übel genommen, dass Musikbox dadurch verschwunden ist.
Ja.
Ja, vielleicht kommt da die Puzzle-WM drauf.
Ich hab da schon so irgendwie mitgekriegt, aber so an Storylines oder irgendwie sowas kann ich mich da gar nicht erinnern. Und,
ja, wie gesagt, Storylines
ja, ist oder jetzt auch halt übertrieben. Irgendeine Geschichte kann ich mich auch direkt dran erinnern. Also da war ich dann tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr bei Brave Star. Den fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Weil ich die Welt irgendwie spannender fand. Ist ja auch ein Western. Aber da kommen wir.
Ist auch ein Western.
Kommen wir mal anders vielleicht auch nochmal zu. Brave Star.
Gut. Wenn ihr jetzt nichts mehr zu Saber Rider habt, dann darf der. Wirf nochmal eine Münze für den Matthias.
Werf nochmal eine Münze. Kopf!
Ha. Matthias, du bist dran. Man glaubt es
ja,
kaum.
Dann kann ich jetzt ja auch was erzählen. Und zwar will ich über Shakespeare reden. Da komme ich auch gleich noch über den Rund, wie das in das richtige Jahrhundert passt. Frage, was ist eure Lieblings-Shakespeare-Geschichte?
Sommernachtstraum.
Das hast du jetzt gesagt, weil du es kennst, oder?
No, ich kenne schon noch mehr, aber ich finde, Sommernachtstraum ist ja irgendwie auch witzig.
Okay, René?
Was?
Okay, Markus?
Ich finde Sommernachtstraum tatsächlich auch sehr gut, weil wir das bei uns im Amateurtheater mal in den Bliesgau, also da, wo ich wohne, quasi reintransportiert haben. Und das war eine recht coole Aufführung.
Nice.
Wobei Slatko natürlich auch gut war, ne?
Ja, das stimmt. Nee, also bei mir ist es Hamlet. Ich liebe Hamlet einfach von all seiner Art und Weise. Und ich finde es immer wieder spannend, wie viele verschiedene spannende und gute Hamlet-Inszenierungen es gibt. Und ich will heute über eine Lieblingsinszenierung reden. Und zwar ist es nicht einfach die Geschichte von Hamlet, sondern es ist die Geschichte von Hamlet, aber erzählt aus der Sicht seiner beiden Kumpanen. Dann habt ihr natürlich auch im Kopf, wie die Kumpanen hießen.
Goldmund und irgendwas. Aber darüber hast du schon geredet, oder?
Ja, aber vielleicht über den Film so in der Ausführlichkeit noch nicht. Zumindest ist er nicht in unserer Liste. Ja.
Hatten wir es nicht schon mal?
Nee, genau. Ich will reden über Rosenkranz und Güldenstern sind tot.
Darüber hast du doch schon geredet, oder? Jungs, helft mir mal.
Also ich kenn's nicht.
Es kommt mir nicht unbekannt vor, aber es kommt mir ausreichend unbekannt vor, dass es jetzt wie neu sein wird.
Danke. Genau, also Rosenkranz und Güldenstern basiert auf einem Buch von Tom Stoppard, der halt einfach versucht hat, die Geschichte von Rosenkranz und Güldenstern aus der Sicht seiner beiden Kumpanen zu erzählen und dabei alle Elemente annimmt, die sowohl Hamlet ausmachen, als auch, wenn man das Ganze nämlich auf die Metaebene trägt, wenn das von zwei unwichtigen Charakteren erzählt werden. Und das Ganze wurde dann von Tom Stoppard selber in den 90ern verfilmt. Ich glaube, das war im September 90, deswegen passte das, finde ich, sehr gut in diese September-Folge. Und da war es so, dass du tatsächlich auch wirklich so mitgespürt hast, so, warum diese Charaktere eigentlich so völlig belanglos sind. Also in Hamlet ist es so, der ruft irgendwann seine Freunde herbei, die kommen, das sind irgendwelche Jugendfreunde, und er soll ja am Ende ermordet werden, und er macht diesen Coup, dass er da die Zettel austauscht und die beiden nach London schickt, und die werden dann dort erhängt, statt seiner, während er halt sich dann an seinem Onkelrecht, der ja sich auf den Thron gesetzt hat von seinem Vater, so ein bisschen, ihr kennt das ja alle, König der Löwen, nur in besser. Und jetzt wird halt die Geschichte aus der Sicht von Rosenkranz und Güldenstern erzählt, die im gesamten Film, also die Geschichte von Hamlet läuft auch im Hintergrund zum Teil, also manchmal wird sie auch reingebracht, manchmal auch nicht. Die wissen nicht, wer von den beiden ist Rosenkranz und wer ist Güldenstern. Und das wissen sie nicht, weil das auch scheißegal ist, wer von denen wer ist, weil sie beide Redshirts sind, also Charaktere, die am Ende eh tot sind. Das Ganze ist wunderbar dargestellt, wirklich ganz grandios, von Gary Oldman und Tim Ross, die, finde ich, da auf einem ganz anderen Niveau gespielt haben. Also gerade Gary Oldman, wenn man den heute sieht, so in Slow Horses, denkt man sich so, boah, wie ist das denn für ein abgewrackter Typ? Und in Rosenkranz und Güldenstern wirkt er noch so jung und agil und so verpeilt, um es mal so zu sagen. Und was diese Story dann an der Stelle auch metamäßig macht, ist, es gibt eine Schauspieltruppe, die führt ein Stück auf, und zwar das Stück Hamlet. Aber sie führt es natürlich aus, während eigentlich Hamlet auch passiert. Und da ist so eine Metaebene. Und da gibt's auch diesen Narrator, also den, der das Stück halt also vorführt. Das ist gespielt von Richard Dreyfuss, der das wirklich ganz hervorragend auch da, also finde ich, preiswürdig darstellt. Und der Film versucht diese Inkonsistenz, die da ist, zwischen diesen unwichtigen Charakteren, zwischen diesem ganzen philosophischen Kram, der bei Hamlet mit drin ist, also auf eine andere Ebene zu tun. Also da gibt's halt so, die sind dann bei Hamlet und der erzählt dann, und man kennt ja diesen berühmten Monolog so, und wenn der Wind von Westen weht und ähnlichen Blödsinn. Und die sind dann da und versuchen dann erstmal rauszukriegen, wo ist der Norden und wo ist Westen und von wo kommt der Wind. Und das ist wirklich so übertrieben, weil der eine hat sich, also der Gary Oldman hat sich an der Stelle dann aus so Papier so eine kleine Windmühle gebastelt. Und dann reden sie und dann sagt er so, wenn da der Wind kommt und dann wir da gekommen sind, dann ist da Süden. Und er so, du, es gibt hier gar keinen Wind. Und dann auf einmal bläst der Wind und die Fenster klappern und diese Windmühle dreht sich. Und der Tim Ross dann so nimmt das Ding und zerknüllt es. Weil er natürlich sagt so, das ist jetzt überhaupt nicht hilfreich. Das Ganze ist dann auch auf einer anderen Ebene, wo sie zum Beispiel tatsächlich so dieses Fragenspiel spielen. Das heißt, sie haben so eine rhetorische Geschichte so, sie dürfen nur Fragen stellen und keine Aussagen machen und kein gar nichts. Und wer eine Frage wiederholt oder eine rhetorische Frage macht oder eine Aussage oder so, der hat halt sowas verloren. Dann machen sie das so tennismäßig, kommen die dann immer wieder und haben dann nochmal so ein Replay, und bei irgendeiner Szene kurz sagt der eine so, du Rosenkranz, und der andere reagiert drauf. Und dann denken sie, wissen wir jetzt, wer von uns wer ist, und stellen dann fest, nein, sie wissen es aber trotzdem nicht. Und das Ganze kann man sich sogar inzwischen immer noch den kompletten Film auf YouTube angucken. Ich werde mal hier den Link bei uns reinpacken, damit der Arne ihn in die Shownotes packen kann. Das ist, es ist einfach auf der gesamten Ebene der Dialoge ist das ein Traum. Also man guckt sich das an und denkt sich so, was für ein Bullshit, ist das grandios, macht das Spaß? Und gerade wenn man die Geschichte von Hamlet sehr gut kennt und man merkt, was da im Hintergrund abgeht und wie die beiden, wie die letzten Döppel da irgendwie agieren, da hat man einfach nur Freude. Und dann guckt man sich das am besten noch ein zweites Mal an, um da auch die ganzen Feinheiten noch mal zu sehen. Vielleicht auch noch ein drittes Mal oder öfter. So, wer hat den Film gesehen von euch? Ja. Ich habe mit nichts anderem gerechnet.
Ich schließe mich an, ja. Ich wusste sogar gar nicht, dass es den Film gibt. Also,
ja, du kennst nur das Buch.
Matthias hat auch schon mal drüber geredet. Glaube ich.
Ja.
So viel blieb hängen.
So viel blieb hängen. Und ich kann auch erklären, warum. Aber dazu müssten wir eine Münze werfen. Kopf. Der Film beginnt nämlich damit, dass diese beiden eine Schlucht entlang gehen. Und auf einmal bleibt da eine stehen, weil er unten im Dreck eine Münze sieht. Und er nimmt diese Münze und er wirft sie. Und sie landet auf Kopf. Und dann wirft er sie nochmal und sie landet auf Kopf. Und das macht er noch ein paar Mal. Dann kommt der andere und denkt sich so, was ist das? Nimmt ihm die Münze weg, wirft sie und sie landet auf Kopf. Und dann wird das so ein bisschen vorgespielt. Sie sitzen an einem Lagerfeuer und sie werfen nochmal die Münze. Und sie fangen natürlich an, ein bisschen so zu philosophieren. So, hat diese Münze ein Gedächtnis? Ist das hier alles vorgegeben? Oder kommt da irgendwie das Schicksal von Gott noch mit rein? Und sie werfen halt diese Münze. Die kommt, glaube ich, insgesamt irgendwie 150, 160 Mal oder sowas landet sie auf Kopf, ohne auch nur einmal auf Zahl zu landen. Und dann fragt irgendwann Tim Ross halt den Gary Oldman-Charakter so, hat diese Münze ein Gedächtnis? Ist unser Gedächtnis irgendwie geprägt? Woran erinnerst du dich zum Beispiel? Was ist das Älteste, woran du dich erinnerst? Und der guckt ihn so an und sagt so, nee, ich glaube, das habe ich vergessen. Und der so, nee, das meinte ich nicht. So, von den Sachen, die du nicht vergessen hast, so. Das weiß ich, glaube ich, nicht mehr. Nein, nein, nein. Von all den Sachen, von denen du dich erinnerst, was ist das Älteste, woran du dich erinnerst? Und dann guckt er ihn ganz komisch an und sagt so, wie war die Frage? Und das zieht sich halt wirklich durch diesen Film durch. Also der Film stimmt einen von Anfang an ein, dass da zwei Vollidioten sind, die philosophieren. Und das macht Spaß.
Sehr schön. Dann werde ich mir den mal angucken.
Oder du könntest auch einfach Folge 21 hören, da hat nämlich Matthias schon mal über den Film geredet.
Ja, aber wahrscheinlich nur am Rand, oder?
Ja, wahrscheinlich ja,
das
unter
war wahrscheinlich,
Filme.
Weil wir über September 90 geredet
ja,
haben.
Wahrscheinlich, ja. Deswegen
aber jetzt haben wir den gesamten Link.
Es kam mir aber schon bekannt vor. Du hast schon mal
ja, du hast ja auch, du hast ja mehr Gedächtnis als ich. Also ich weiß ja schon nicht mal mehr, was ich gestern gemacht habe. Wahrscheinlich. Kopf.
Du hättest einfach Kopf noch hinten mit drauf sprechen sollen.
Ja, da, so weit habe ich nicht gedacht.
Ja, Gary Oldman, cooler Typ.
Ja, ja, Tim Ross auch. Definitiv. Also,
ja.
Grandios inszeniert. Auch mit Ian Glenn und Ian Richardson und Donald Sumter, Joanna Miles. Ganz, ganz super besetzt.
Ich rede einfach das nächste Mal über Planet der Affen mit Tim Ross.
Kannst du machen.
Nee, ich habe ja das nächste Mal TV-Show.
Du hast TV-Show?
Ja.
Nee, ich habe nächstes Mal. Ach so, du hast TV-Show. Ich habe Serie. Ah. Ah ja, na dann.
Ja. So, jetzt möchte ich aber nicht mehr nochmal Rosenkranz und Güldenstern hier nochmal was hören.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja das nächste Mal Buch. Ich könnte ja über Hamlet sprechen.
Du müsstest aber vorbereiten wahrscheinlich, oder?
Ach, gelesen. Ja,
gelesen muss ich doch sowieso. Ich bereite mich hier immer vor.
Als Reklamheft.
Ja.
Die gibt's noch, ne?
Ja, die gibt's noch.
Ja, noch in der Schule und sowas.
Natürlich.
Gibt's da noch Reklamhefte?
Aber sowas.
Ja, wobei da, also ich habe ja noch einen Oberstufenschüler hier und ich weiß gar nicht, ob die noch Reklam haben. Also die Literatur, die die so hatten, das sind dann halt alles andere Taschenbücher. Hamlet. Aber sind tatsächlich noch Bücher.
Reklam 4 Euro von Hamlet.
Ich glaube, ich werde das nächste Mal über eine meiner allerliebsten Serien reden und es ist nur eine Miniserie.
Oh, Matthias, die Gags schreiben sich auch irgendwie ein bisschen selber, aber ich sag's jetzt nicht.
Ja. Aber ich weiß, dass ich niemandem was wegnehme, weil ich wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es alle drei nicht gesehen haben.
Das ist nämlich Rosenkranz und Güldenstern, die Serie.
Ja, genau. Ich hab gestern nämlich, wir haben jetzt irgendwie wieder Disney Plus, da gibt es jetzt irgendwie Australia, die Serie. So, hey, Australia, das war ja mal so ein Film hier mit Nicole Kidman und hier Wolverine, Hugh Jackman. Kerstin halt so gesagt, ja, kenne ich, habe ich geguckt, gibt es jetzt eine Serie? Cool. Einen Trailer angeguckt, so. Nicole Kidman und wieso spielen denn Hugh Jackman? Die haben einfach aus dem Film einfach nochmal eine Miniserie mit irgendwie 6 Folgen gemacht, weil sie halt noch so viel Filmmaterial wohl hatten, was sie dann einfach nochmal neu zusammengestellt. So quasi wie das Boot, weißt du?
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Also,
haben wir die Woche nämlich nochmal geschaut.
Den Film oder die Serie?
Die Serie.
Die Serie war ja auch zuerst da.
Richtig.
Ja, ich habe die irgendwie den Teil 1 angefangen, aber ja.
Ja, weil dann kann man vorne anfängt.
Ist gut, wenn man, ja, ist besser als am Ende, ne?
Ja. Hat sich durchgesetzt.
So wie bei Memento, da kannst du auch am Ende anfangen, dann kannst du den für rückwärts laufen lassen.
Das ist einfacher sogar dabei.
Guti. So, siehst du, nee, ich mach heute keine Moderation.
Ja, dann sind wir auch soweit durch. Wir haben keine Münzen mehr zu werfen.
Oh, warte mal, ich hab hier nur eine gefunden, Moment.
Kopf.
Die ist auch kaputt, diese Münze. Kannst mir sagen, was du willst. Wenn da immer Kopf rauskommt, schon albern.
Vielleicht ist die auch einfach doppelseitig.
Ah, hast du nicht vorher vom Notar prüfen lassen, ob die Münze in Ordnung ist?
Nee, Matthias hat mir die hier zugeschustert.
Ach so.
Also ich kann euch beruhigen, die hat tatsächlich 2 verschiedene Seiten. Wenn man sich die genau anguckt, da ist eine Kopf- und eine Zahlseite.
Statistisch
gesehen. Was sagst du jetzt so?
Statistisch gesehen würde es ja funktionieren.
Ja, ja.
Es wird nur mit jedem mal unwahrscheinlicher.
Ja, ja.
Gut, in diesem Sinne beenden wir den ganzen Kladderadatsch hier.
Oh, ein Segen, ey.
Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
So schlimm war Saber Rider gar nicht.
Fand ich auch.
Bei Power Rangers haben sie das Gleiche gemacht. Aber egal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Winke, winke.
Hui.